Hallo zu einer ganz besonderen Folge Tiki-Taka. Ja, zu diesem besonderen Anlass hätte ich euch gerne eine ganz andere Hymne im Hintergrund präsentiert. Aber der Klassiker ist nun mal hier in Barcelona. Dabei ist der Klassiker gar nicht unbedingt der Grund für diesen besonderen Anlass. Nein, es ist unsere Jubiläumsfolge Nummer 200. Dazu kommen zwar noch ein paar Patreon-Exklusivfolgen, aber Alex und ich haben was zu feiern. Mal gucken, wie das während der Folge klingt, ob dann jemand auch einen Klassiker-Sieg zu feiern hat. Hier geht's gleich los, denn mehr aus Barcelona gibt es später im Laufe unserer Episodio numero 200. Vamos, a la Madrid!
Ja, da eben haben noch die Barca-Fans gesungen. Mittlerweile hört man eher na, 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 na. Also, für mich gibt's dank des Klassikosiegs, bisschen überraschend, doppelten Grund zur Freude. Alex kann sich immerhin ein bisschen über unsere Jubiläumsfolge freuen, auch wenn du, glaube ich, nicht ganz so fit bist, oder Keule?
Servus, nee. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich fühlte mich wie bei diesem SpongeBob-Meme, wo draußen zwei frohlockend rumrennen. Wer ist der SpongeBob und wie
Patrick,
heißt der Stern?
Patrick.
Und innen dieser grummige hinter Gittern, ja. Das bin dann ich, weil ich krank zu Hause bin, während du und Basti, unser Freund des Podcasts, und Miguel, Freund des Podcasts, jeweils in Barcelona beim Clásico waren. Ja. Also ja, ich bin auch zwei Tage später nicht ganz so guter Laune, nee.
Das tut mir leid. Hättest du dich schon zumindest über 3 Punkte freuen können? Ihr wart ja nah dran, aber sollte am Ende nicht sein. Ein bestimmter Spieler hatte ja was dagegen. Da wird es natürlich, hallo an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, später drum gehen. Großes Thema, El Clásico, aber Clásico alleine ist ja nicht La Liga. Wir haben noch viele andere Themen. Es gab nämlich bei Atletico einen großen Aufreger. Atletico war da natürlich in Topform. Bei Celta auch ein Aufreger. Beim FC Sevilla auch so ein bisschen was Krummes. Die Auferstehung von Isco weiter. Also da gibt es schon mal viel zu bereden. Später auch wird es noch hier und da ein paar Aufnahmen von mir geben. Ich war ja am Sonntag noch bei 2 anderen Spielen. Das wird auf jeden Fall gegen Ende der Folge kommen. Und mal gucken, was uns noch so einfällt rund um Ballon d'Or. Der ist ja heute am Montagabend. Also ich schätze mal, das riecht schon wieder nach voller Folge. Aber logisch, Clásico gibt es ja schon mal viel zu bereden. Aber ich glaube, Alex, das machen wir so am Ende. Ich glaube, jetzt Fragen haben wir auch gar nicht groß bekommen. So, Niklas hatte mir zumindest noch ein bisschen was geschrieben. Immerhin danke dafür. Wir können ja mal locker leicht anfangen mit einem Thema, was jetzt schon in der letzten Woche angefangen hat, bei Betis nämlich. Die haben sich noch Verstärkung geholt. Und das, man weiß ja, das geht mit vertragsfreien Spielern geht das ja. Diesen Free Agents, da kann man sich immer mal noch Nachschub holen. Und bei Betis war ja so schon Bedarf nach dem Deadline-Day. Direkt, da ist ja Luis Felipe sehr spät gegangen zum Ärgernis von Manuel Pellegrini, der da gerne noch einen Innenverteidiger gehabt hätte. Jetzt hat sich Marc Bartra verletzt, wenn auch nur für, ich glaube, so irgendwie 6 Wochen rum. Ja, und jetzt haben sie sich Sokratis geholt. Ehemals Bundesliga bei Dortmund und Werder Bremen. Jetzt seit Sommer, glaube ich, vertragsfrei. Der saß jetzt am Wochenende erstmal nur auf der Tribüne. Logisch, ist er erst seit 2-3 Tagen da. Bin ich erstmal gespannt, ob der jetzt der große Heilsbringer sein soll. Der kann bestimmt noch helfen, aber mal gucken, ob der noch so fit ist. So richtig, der Mega-Athlet war jetzt ja auch nie, sage ich mal, oder? Was meinst du?
Ja, dass sie vor allem Bedarf haben, ist offensichtlich Betis in der Abwehr. In der Europa League am Donnerstag spielte Marc Roca, der defensive Mittelfeldspieler, in der Innenverteidigung. Und jetzt gegen Osasuna spielte Chadi Riad, ein junger Spieler, der bei Barca ausgebildet war und zuvor in der 3. Liga spielte letztes Jahr. Stamm von Anfang an in der Innenverteidigung. Also das sind jetzt nicht die Namen, mit denen du sagst, oder die, und bringen dir sicherlich nicht so die defensive Stabilität, dass du sagst, ja, ich greife jetzt die Top 6 an. Also da muss einfach was getan werden. Sie sind eh schon dünn auf der Brust in der Defensive und dann eben jetzt der ein oder andere Ausfall. Also sie mussten nachbessern. Auf Sokratis wäre jetzt ich unbedingt auch nicht so gekommen. Mhm. Der war ja nicht nur vereinslos, sondern ich glaube, hat sich hier und da bei Vereinen angeboten und hat es nicht mal geschafft, von denen geholt zu werden. Ich glaube, ich hatte gelesen, in Zypern bei irgendeinem Verein hat er ein Probetraining absolviert und wurde dann wieder weggeschickt. Also war im Probetraining offenbar nicht gut genug für einen zypriotischen Verein. Mit Vorsicht genießen, ja. Ich habe es nur auf Twitter gelesen, ne? Ich bin da jetzt nicht so nah dran am griechischen, zypriotischen Fußball, aber wenn man das liest, denkt man sich, okay, ob der eine Verstärkung werden kann, sei mal dahingestellt, aber sie braucht halt irgendeinen und ja, so viele Free Agents, Innenverteidiger gibt es halt auch nicht auf dem Markt. Ne?
Ja, an einem Boateng kann man sich ja zu Recht auch nur verbrennen und ich glaube, in dem gleichen Zuge hat er auch so gerade das ein bisschen gehofft, so komm, FC Bayern, ich habe meine Nummer habt ihr doch und der Anruf kam nicht, ob das jetzt zu Recht war oder nicht, wird sich noch herausstellen, wenn dann Sokratis ist. Ich meine, der ist jetzt auch schon 35, wie gesagt, war jetzt nie der athletischste Profi. Der kann mit Erfahrung schon noch was dringen, aber bin ich schon eben sehr gespannt, ob das was wird, ob er da noch wieder an seine Topform rankommen kann. Das wird sich jetzt die nächste Zeit zeigen, wann er überhaupt da eingreifen kann, wie er da im Training schon seine Form ist. Aber wenn es da schon gehießen hat, im Sommer hat es schon hier und da beim Probetraining nicht gereicht und der FC Bayern wollte wohl scheinbar dann überhaupt nichts von ihm wissen. Mal gucken, was das wird. Immerhin, Stichwort Topform, ist weiter jemand anderes bei Betis. Das ist weiter die größte Auferstehung seit John Schnee. So wurde ja auch der Transfer von Isco, auch damals noch ein Free Agent gewesen, angekündigt von Betis. Und der hat jetzt mal wieder für den Unterschied gesorgt. Also Betis hat am Wochenende 2-1 gegen Osasuna gewonnen. Und an beiden Toren war Isco beteiligt. Also das 1-0 hat er halt den Ball erlaufen, Vorlage reingebracht auf, ich glaube, William José war es. Osasuna dann kurz vor Schluss noch ausgeglichen, aber dann eben auch wieder in der Nachspielzeit. Isco irgendwie zur Stelle nach einer kurz ausgeführten Ecke, kommt im Strafraum, spitzer Winkel wieder an den Ball und knallt ihn einfach rein. Also der Junge sprüht einfach wieder vor Spielfreude, ohne dass er jetzt die mega galaktischen Scorerzahlen wie ein Bellingham oder so hat. Also ein Isco steht jetzt bei 3 Toren, 2 Vorlagen aus 14 Pflichtspielen. Das klingt nicht mega überragend, aber trotzdem ist er so viel für Betis und der macht quasi keinen Querpass mehr. Der denkt nur nach vorne, nur in den Strafraum rein, füttert so viel die Stürmer. Also der ist weiter richtig gut drauf, hat ja schon irgendwie, ich glaube, von diesen 11 Spieltagen 6 MVP-Auszeichnungen nach den Spielen bekommen. Also Isco macht wieder Spaß und ich glaube, das freut jeden Fußballfan, glaube ich, einen Isco wieder so zaubern zu sehen, nachdem er ja zuletzt schon in einem Interview verraten hat, dass er bei Real ganz schön abgebaut hat. Hier und da hätte mehr geben können, aber jetzt ist er wieder im Saft und das freut mich einfach.
Mich freut das Tor, um ehrlich zu sein, weil das war ein absolutes Golasso. Mhm. Volley, Schuss, Direktabnahme aus Spitzenwinkel unter die Latte. Also wirklich nicht nur ein wichtiges Tor, weil es die Nachspielzeit war, sondern wirklich auch ein wunderschönes Tor. Also ja, der sprüht echt vor Spielfreude und ist auch entscheidend an Toren und Vorlagen beteiligt. Also einer der, ja, weil du Bellingham genannt hast, über den sprechen wir später, einer der Spieler der Saison bisher definitiv in La Liga. Der andere ist natürlich offensichtlich, aber Isco ist in der Riege mit Griezmann zum Beispiel, haben wir ja auch öfter gelobt, definitiv hier zu nennen. Also wirklich, wirklich toll, welche Entwicklung er da nochmal genommen hat.
Ich versuche gerade nochmal zusammenzubringen. La Liga hatte jetzt letztens vor ein paar Tagen, noch vor diesem Spieltag, die Kandidaten zum Spieler des Monats genannt. Ich glaube, das waren 5 Stück. Isco, Bellingham, Griezmann sind offensichtlich, auch Felix gehört dazu und ich glaube noch Alex Garcia. Aber da eben zeigt, Isco ist da kontinuierlich, ist der einer der besten, wenn nicht sogar immer der beste Spieler bei Betis. Also das ist eine schöne Geschichte. Betis passt zu ihm, haben wir schon oft thematisiert. Und mal gucken, wie weit das noch geht. Mich hat es ein bisschen das 2-1 fast geärgert, weil ich hatte 1-1 getippt, damit hätte ich leben können, aber die meisten jedoch ein 2-1, unter anderem auch Spieltagssieger Jochen gerade mit noch 22 Punkten. Heute Abend haben wir ja noch ein Spiel, Granada gegen Villarreal. Wir gehen mal weiter zu einer anderen, auch positiven Nachricht, auch eine kleine Wiederauferstehung, sag ich mal, beim FC Getafe diesmal. Da ist nämlich, schöne Nachricht, Enes Ünal zurück, zumindest auf dem Trainingsplatz. Ihr erinnert euch, der hatte Ende Mai einen Kreuzbandriss erlitten und jetzt ist es Ende Oktober, also 5 Monate später und er ist schon wieder am Trainieren. Ich glaube, das kann auch mal den Madridistas Hoffnung machen mit Militao und Courtois, dass es da vielleicht doch Februar wird und nicht erst März, aber März wäre auch okay. Also da schon mal eine gute Nachricht, dass ein Enes Ünal zurück ist. Getafe hat jetzt am Wochenende 0-0 gegen Mallorca mit keinem einzigen Schuss aufs Tor. Ja, aber Getafe ansonsten hat trotzdem schon einige Tore gemacht, irgendwie 13 Stück, 5 davon von Majoral. Also sie stehen ja in der Tabelle okay da, will nicht sagen, die sind am Überperformen, aber sie halten sich und ich glaube, über ein Ünal-Comeback könnte den auch nicht schaden. Da würde sich auch Bordalas und Co. sehr freuen, wenn der wieder da ist.
Ja, das 0-0 kann man übrigens tippen, ne? Ja. Der ein oder andere hat es richtig.
Ich glaube nur 1-1.
Nee, das war ein 0-0 Spiel. Ich habe 0-0 getippt schon, tatsächlich. Ich glaube, zwei Spiele habe ich richtig getippt, wobei, apropos Ärgern wegen spätem Gegentor, das Athletik-Gegentor hat mich gewurmt, weil ich ja 2-0 Atletico gegen Alaves. Und das hat mich gewurmt. Das kostete mich 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon direkt drüber sprechen willst, wenn ich hier schon die galante Überleitung gemacht habe.
Klaro, da gibt es natürlich das große Thema mit dem Aufreger. Wir werden auch noch Atletico danach loben, aber können wir schon gleich sagen, denn das war ja eigentlich, also ich hatte auch 3-0 getippt und es stand auch mal kurz 3-0 für 1-2 Sekunden, bis dem Schiedsrichter eingefallen ist, ach nee, ich habe den Vorteil ja abgepfiffen. Das ist eine ganz wilde Szene, also das 3-0 wurde dann aberkannt, weil ihm irgendwie aufgefallen ist, Llorente und Duarte hatten sich vorher irgendwie Aber ich weiß nicht, Llorente will doch einfach nur weg von Duarte und ist nicht mal so mega am Rumfuchteln, sich befreien. Duarte fällt schon fast und das pfeift dann der Schiedsrichter doch so halb ab und zeigt erst beiden gelb und habe ich überhaupt nicht verstanden. Am Ende fällt dann noch das 2-1, weil Alaves noch ein bisschen Ergebniskosmetik machen will, ganz wild. Aber diese eine Szene zeigt doch mal wieder, La Liga-Schiedsrichter sind manchmal doch ein bisschen überfordert mit irgendwie. Sie entscheiden erst so und dann, ach nee, doch, wie letztens Bengoechea bei Real, zeigt erst dann, komm, weiterlaufen, dann läuft der Angriff und dann, ach, ich pfeife doch nochmal und er entschuldigt. Also das war jetzt eine ähnliche Situation, wo du doch, lass doch einfach laufen, dann kannst du es dir notfalls nochmal anschauen, ob vielleicht doch Llorente einen Foul gemacht hat, hat er nicht. Duarte hat da eingehakt und gehalten und fällt hin und schreit und der Schiri fällt drauf. Also kannst du das besser erklären, die Szene?
Boah, ich kann es vielleicht besser erklären, aber ich kann den Outcome verstehe ich auch nicht ganz. Mhm. Also Duarte will ihn taktisch anders angefangen. Llorente ist auf rechts durch, mhm, ne, galoppiert in üblicher Manier den Flügel entlang, riesen Lücken. Dann Duarte versucht, ihn taktisch zu faulen, hängt sich hinten dran, hängt schon in der Luft, während ihn festhält.
Wie so ein Superhelden-Cape hängt
er. Ja, wirklich so ein bisschen. Llorente schlägt so ein bisschen nach hinten aus, so von wegen, geh weg, ne, lass mich los. Also dieses typische machen. Und weil Llorente so an ihm dranhängt, ist sein Kopf auch sehr, sehr niedrig. Und dabei kriegt er die Hand ins Gesicht. Also während der Foul, ne? Das Foul ist von Duarte, das Foul findet schon statt, aber Llorente bleibt nicht stehen, sondern rennt weiter, weil er die Chance wittert, da eine Flanke reinzuschlagen. Und der andere foult, wird aber im Gesicht getroffen, bleibt liegen, Llorente rennt weiter, haut ihn die Flanke auf den zweiten Pfosten und ich glaube Griezmann macht ihn rein. Ja. Und dann wird das Tor annulliert und beide Spieler bekommen gelb, Duarte für das taktische Foul. Mhm. Und Llorente für das Ausschlagen ins Gesicht. Aber mit welcher Entscheidung ging es denn weiter? Das weiß ich nicht. Gab es denn Freistoß Atletico oder Freistoß Alaves?
Nee, Freistoß Atletico gab es da. Also
so, und dann ist es ja eine Fehlentscheidung. Weil, also wenn du Freistoß für Alaves gepfiffen hättest, okay, dann kannst du das Tor zurücknehmen. Aber wenn du Freistoß Atletico, dann hast du ja den Vorteil nicht laufen lassen. Was ja die schlimmste Entscheidung ist. Und gelb gibst du dann trotzdem für Llorente, aber Freistoß für den Gegner hast du ja nicht gegeben. Also warum nimmst du dann das Tor zurück? Es ist wirklich katastrophenwild. Wirklich fürchterlich. Getroffen hat er ihm im Gesicht, muss man dazu sagen. Also er hat wirklich auch ausgeschlagen und er hat ihn auch getroffen, aber es gab ja keinen Freistoß. Alaves. Von daher verstehe ich dann nicht, warum du das Tor zurücknimmst. Dann lass doch das Tor gelten und gib beiden von mir aus trotzdem gelb. Dann ist es ja einfach wurscht. Ne? Weil, mein Gott. Aber dass er das Tor dann annulliert, obwohl er ja nicht Alaves den Freistoß zugeordnet hat, ist einfach nur, wie du schon sagst, Überforderung, Chaos, keiner blickt durch und die pfeifen irgendwas. Also ja, dadurch, dass es vor allem, er wird ja nicht gefoult, Duarte, wenn er nicht selber foult. Also nur weil er sich an ihn dranhängt taktisch, wird er überhaupt im Gesicht getroffen. Wenn er einfach nur neben ihm herläuft, wird er nicht im Gesicht getroffen. Also der Faulende wurde belohnt dadurch, dass er foult quasi. Mhm.
Also, dass er liegen bleibt und schreit, das ist im Fußball halt so, aber Schiedsrichter da eben komplett falsch entschieden, überfordert gewesen. Also das ist schade, weil das wäre dann 3-0 gewesen, nicht nur wegen meines Tipps. Ich glaube, Atletico-Fans hätten sich darüber gefreut. Dann wären sie erst recht die beste Offensive. So sind sie das jetzt noch, geteilter Platz 1 mit jeweils 25 Treffern. Und zeigt weiter, Atletico ist ein Titelkandidat. Also sie haben ja jetzt allein schon dadurch, dass Barca den Clásico verloren hat, ist jetzt Atletico die Mannschaft im Kalenderjahr 23 mit den meisten Punkten, auch mit den meisten Toren. Ich glaube, in den Top-Ligen haben nur was City, Dortmund und Bayern mehr Tore in diesem Kalenderjahr erzählt. Also das ist, wir hatten schon in der letzten Folge, wie irgendwie immer noch dieser Underdog-Schein über Atletico ist oder wie manche Fans das noch haben, von wegen, ja, die haben doch immer noch den minimalistischen Fußball. Nein. Die gehen mittlerweile auch aufs dritte Tor. Und die haben Spaß auf dem Platz. Und Morata knips genauso, den haben wir auch noch nicht so thematisiert. Der hat jetzt auch schon, in dieser Saison für Club und Nationalmannschaft 15 Pflichtspiele, 13 Tore gemacht. Da jetzt auch das Ding, wo der, glaube ich, von irgendwem bedient irgendwie, kriegt ihn auf rechts, legen sich schön links rüber. Irgendwie kommt er am Gegenspieler vorbei, hat er auch das Glück ein bisschen, dass er sich da durchtankt. Und dann schiebt er schön ins lange Eck rein. Also das war auch schon so ein halbes Gulas und zeigt eben, dass er da auch voller Selbstvertrauen sprüht, gar nicht mehr so viele Top-Chancen vergibt und eben auch nicht mehr ganz so schlampig ist mit dem Abseits. Also da haben viele einen Sprung nach vorne gemacht. Molina ist top, Llorente wird langsam wieder, Koke ist in überragender Form und wir haben noch gar nicht über Griezmann geredet, ausnahmsweise, der natürlich auch wie immer top ist. Also das ist aktuell läuft da sehr, sehr, sehr viel gut bei Atletico und ich bin sehr gespannt, wohin das noch geht. Real schon geschlagen, verdient mit 3-1 und ich glaube, im Dezember sind sie in Barcelona, ne? Also dauert noch ein bisschen.
Dezember sind sie in Barcelona. Übrigens, Morata-Tor, ein Top-Mittelstürmer-Tor. Ein bisschen Glück, dass er sich durchsetzt, aber der Abschluss mit links, mit dem schwachen Fuß, top überhaupt, ist er in der Saison auch wirklich top drauf und gefühlt auch wesentlich eiskälter vor dem Tor als in den letzten Jahren. Also auch für Spanien hat er ja wichtige Tore geschossen in der Saison schon, für Atletico. Auch tolle Tore, Flugkopfball bei Celtic etc. Also wirklich ist definitiv, hat er scheinbar an seinem Abschluss gearbeitet und ist eiskalter, kälter geworden. Also wenn wir hier jede Woche Griezmann loben, nee, Morata muss man mindestens auch loben, der ist wirklich in toller Form. Und ich hatte heute auf Twitter eine Statistik gelesen, weil wir ja letzte Woche auch schon gesagt hatten, dass Atletico so viele Tore schießt, ne, und die Spiele gar nicht langweilig sind. Ich glaube, in den Top 4 Ligen im Kalenderjahr 2023 haben sie die viertmeisten Tore geschossen, hatte ich heute gelesen. Also auch das untermauert europaweit, wie stark Atletico da grundsätzlich drauf ist und vor allem wie torhungrig, wie torgeil sie da sind. Also muss man echt lobend mal erwähnen, das ist nicht mehr wirklich das langweilige 1-0 Atletico unter Cholo. Die machen aktuell Spaß.
Auf jeden Fall. Auch wenn es vielleicht in der Champions League hier und da mal noch ein Unentschieden gibt. Aber das ist reichen ja diese 10, 11 Punkte in der Champions League. Du musst dich da nicht komplett verausgaben. Wichtiger sind die 3 Punkte in der Liga einzufahren und das tun sie. Und ich, wie ich letztens schon gesagt habe, ich hätte sehr gerne gesehen, wie dieses ausgefallene Spiel gegen Sevilla damals, wenn das stattgefunden wäre, weil ich gehe mal davon aus, dass Atletico das auch gewonnen hätte. Dann wären sie jetzt auch 28 Punkte wie Real und Girona da oben und durch die bessere Tordifferenz plus 16 wären sie alleine auf Platz 1 gerade. Also das hätte ich gerne gesehen, dass das Sevilla-Spiel stattgefunden hätte, wird ja dann wohl im Dezember auch nachgeholt, aber es bleibt weiter dabei. 25 Punkte hat Atletico aktuell nach 10 Spielen, die waren nur zweimal besser, seit Simeone da ist, und da beide Male, ich glaube einmal 26, einmal 27 Punkte, haben sie immer die Meisterschaft geholt. Also da gibt es jetzt nicht mehr viel drum rum zu reden, von wegen, ja, Partido, mal gucken, Barca und Real sind die Nee, Atletico muss da mitgenannt werden und werden da mitmischen mittlerweile, auch wenn es ja immer noch erst 10 Spieltage sind, aber die haben auch eine Top-Heimstärke, die letzten 15 Heimspiele wettbewerbsübergreifend gewonnen. Max hat mir dazu einiges geschickt, diese 14 La Liga-Heimspiele in Folge zu gewinnen, das ist, glaube ich, Vereinsrekord, den haben sie eingestellt, das letzte Mal gab es das im Calderón, also es läuft einfach ziemlich, ziemlich gut, auch wenn, wie gesagt, in der Champions League vielleicht hier und da mal ein Patzerchen dabei ist. Aber es wird ja, denke ich mal, am Ende trotzdem noch reichen. Dann müssen sie irgendwann ja mal gegen Celtic auch mal gewinnen. So. Jo, okay, soweit Atletico, Lob dazu. Da sind ein Aufreger, hatten wir auch. Wir können jetzt mal, wir haben noch ein, zwei Aufregerchen. Wir gehen mal, kommt zum andalusischen Derby. Das ist zwischen Cadiz und Sevilla 2-2 ausgegangen. Cadiz da schon nach einer halben Stunde mit 2 Toren geführt. Sevilla da schlampig verteidigt. Ramos, Ballverlust nach vorne oder Fehlpass auch. Torwart gefällt mir irgendwie überhaupt nicht von Sevilla. Am Ende aber kommt Sevilla noch zu einem Punkt, weil einerseits Ocampos zeigt, er kann es auch mit dem Kopf. Das war ein Kopf-Golasso. Rakitic stand einmal noch ein bisschen viel Platz gehabt vorm Strafraum. Cadiz hat natürlich den Strafraum selbst verriegelt irgendwann nach dem zweiten Tor. Hat das auch lange gut gemacht, aber dann einmal eben doch ein bisschen Platz für Rakitic. Der schießt dann ein aus 20 Metern. Zwischendurch hat er aber auch noch Sergio Ramos getroffen. Und das war natürlich erstmal, der durfte jubeln, hat sich ordentlich aufs Wappen geküsst. Zu Recht, er ist ja hier Andalusier, Herzblut, kommt aus Sevilla und so weiter. Aber es wurde aberkannt und man dachte erst, weil er sich beim Kopfball so ein bisschen hoch schraubt und dabei auf Fali abstützt und Fali bleibt auch liegen und hält sich den Kopf, aber das war es nicht, das war nur ein eher softer, normaler Kontakt. Der Schiedsrichter hat dann auf Abseits entschieden, weil eben, also Ramos hat erst den Kopfball gemacht, der wird geblockt und dann kam er zum Nachschuss, der Nachschuss ging dann rein und bei dem Kopfball sind halt zwei seiner Kollegen schon vorne eingelaufen, standen dann in der Nähe des Torwarts und ich glaube, da wurde dann auf Abseits entschieden. Ja, ich glaube, das kann man so machen, auch wenn jetzt nicht direkt die Sicht des Torwarts behindert war, aber der Ball geht halt, glaube ich, in die Nähe, in die Richtung eines dieser eingelaufenen Mitspieler. Ich glaube, das war dann die Entscheidung, oder was? Wie hast du das gesehen?
Ja, aber wenn die Sicht nicht behindert wird, dem Torwart die Sicht nicht genommen wird durch einen Spieler, der passiv im Abseits steht und dann aktiv wird, dann ist es ja ein reguläres Tor. Also dann muss es ein reguläres Tor sein. Also die Sicht wird ihm nicht genommen, berühren tut den Ball auch keiner, der im Abseits steht, sodass er dadurch aktiv wird. Also wird keiner der Spieler, die passiv im Abseits stehen, aktiv. Beide bleiben passiv, dann muss das Tor zählen. Also ich verstehe nicht, warum es zurückgenommen wurde. Und wir hatten eine noch krassere Szene in der Bundesliga, just gestern bei Frankfurt gegen Dortmund. Da hat Dortmund ein Tor erzielt, da ist Füllkrug einen Meter neben dem Torwart und der Ball schlägt 30 Zentimeter, glaube ich, gefühlt neben Füllkrug auch ein. Also der behindert, stört den Torwart 10-mal mehr und da hat das Tor gezählt. Da hätte ich eher gedacht, das geht zurück, das Tor. Nee, in der Bundesliga bleibt das Tor stehen. Und in La Liga bei der Ramos-Szene, wo es nicht annähernd so kritisch ist, da wird das Tor abgepfiffen. Mhm. Also für mich gab es da nicht groß die Gründe, dieses Tor nicht zählen zu lassen. Ich finde das nicht die richtige Entscheidung.
Ja, vielleicht halt, weil irgendwie der Ball da in Richtung eines der eingelaufenen Mitspieler geht und der hätte noch rankommen. Aber ja, schwierig. Trotzdem bleibt jetzt unterm Strich Neucoach Diego Alonso. 3 Spiele, unter anderem ja das Debüt gegen Real Madrid mit dem 1-1. Danach die Niederlage gegen Arsenal, kann passieren. Jetzt auch nur in Anführungszeichen gegen den Abstiegskandidaten Cadiz ein Unentschieden. Ja, 2 Punkte aus 3 Spielen, geht besser. Ich glaube aber, das ist jetzt, fällt jetzt noch unter okay, weil eigentlich hätte man das Ramos-Tor zählen können, dann hätten sie gewonnen und gegen Real einen Punkt und gut, das andere war halt Arsenal. Also glaube ich, ist das noch alles irgendwo oben soll. Sevilla ja jetzt auch unter der Woche im Pokal im Einsatz, wohingegen die unsere vier Supercopa-Clubs, also Real, Atletico, Barça und Osasuna, noch keine Copa del Rey haben. Da können sie sich jetzt mal ein bisschen wieder Selbstvertrauen aneignen. Ich weiß gar nicht, Quintana ist der Gegner, die spielen wahrscheinlich 6. Liga oder so. Das ist, da hast du ja in diesen ersten 1-2 Runden noch Teams weit unter der 3. Liga. Da mal schauen, Sevilla.
Man kann übrigens auch spöttisch sagen, 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen, kein Sieg. Das hätte dir Mendy Libar auch mindestens liefern können. Hättest du ihn nicht zwingend jetzt schon entlassen müssen. Also ich fand das schon enttäuschend im Nachhinein. Denn gegen Arsenal hast du, klar, Real Madrid unentschieden, völlig okay. Wobei du es ja hättest gewinnen können. Aber gegen Arsenal zu Hause verlieren ist dann doch enttäuschend, auch wenn die Leistung nicht so schlecht war. Ja. Und sie sind sieglos in der Champions League. Ne? Ja, also zu Hause sollte dann schon ein Pünktchen mindestens her. Und jetzt gegen Cadiz muss man ja auch drüber sprechen, was sie da in der ersten, weiß ich nicht, halben Stunde oder so fabriziert haben. Das war ja wirklich schwach. Also definitiv. Ballverluste, die gleich zu 2 Toren führen, wo sie nicht mit dem Kopf nicht auf dem Platz sind, auch die Körpersprache nicht stimmt. Nach den Ballverlusten kommen sie auch gar nicht zurück so richtig. Also das war schon eher wieder das alte Sevilla der letzten 1,5 Jahre, so das Krisenabstiegsgefahr Sevilla, wo sie wirklich teilweise körperlos agierten, nur sie sind halt wieder zurückgekommen. Also die Moral stimmt, ja, das war ja aber auch unter Mendy Libar ja auch der Fall. Ja. In dem Heimspiel weiß ich jetzt nicht mehr, bei seiner Entlassung waren sie auch 0-2 hinten und hatten dann in der Nachspielzeit ja das 2-2 gemacht. Also die Moral stimmte ja auch unter Mendy Libar. Von daher muss man jetzt nach den 30 Spielen schon sagen, so viel hat sich logischerweise noch nicht geändert. Klar, kurze Zeitspanne kann sich nicht viel ändern, aber dafür hätte es den Trainer jetzt nicht zwingend sofort entlassen müssen. Ne?
Nicht zwingend, mal gucken, was das noch wird. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Spiel, wo es eben auch noch einen größeren Aufreger gab. Zwischen Girona und Celta stand es sehr lange 0-0, fast ein bisschen überraschend. Also ich hatte, glaube ich, auch ein 4-0 getippt, weil Girona so krass drauf ist. Aber einerseits Girona zeigt, die können auch spät noch. Es ist in der 91. Minute ein Fernschuss gewesen von Yacir Herrera. Aber vorher ist eigentlich schon ein anderes Tor gefallen und das eben auf der anderen Seite. Celta hat auch nicht so viel angeboten in dem Spiel, aber irgendwie, ich glaube, es war auch so die Schlussphase, 83. Minute da. Da kommt so ein langer Ball, eine Hereingabe in den Strafraum von Girona. Gazzaniga geht die paar Schritte raus, der Torwart will den Ball fangen, hält ihn aber nicht fest, der Ball geht wieder weg. Und dann läuft er so selbst eher in den genauso eingelaufenen Stürmer rein, fällt hin, spürt einen Kontakt am Knie, es gab auch Kontakt, ja, bleibt liegen und der andere Celta-Stürmer hat dann schon eingeschoben, aber Schiedsrichter hat da dann auf Foul, also Stürmer-Foul gegen Gazzaniga entschieden und das, finde ich, war dann auch eine Fehlentscheidung, weil ja eher, wie gesagt, Gazzaniga in den Stürmer reingelaufen ist und vorher auch schon den Fehler macht, er kann den Ball nicht festhalten, es war eh außerhalb des 5-Meter-Raums und wir wissen ja, es gibt eh keinen Sonderschutz im 5-Meter-Raum, also da gab es für mich wenig Gründe, da Gazzaniga überhaupt zu schützen. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, für mich war es eher eine Karambolage und kein Offensivfoul, sondern der Stürmer läuft ein, also Richtung Tor, der Torwart kommt raus, fängt die Flanke ab. Dementsprechend laufen sie gegeneinander. Torwart hat den Ball. Aber ich dachte in der Wiederholung, also in Realgeschwindigkeit habe ich sogar verstanden, warum es gepfiffen hat. In der Wiederholung sieht es wirklich so aus, als wenn Gazzaniga der Ball schon aus den Händen rutscht weil ja die Flanke von der Seite kommt und die, ne, kann sie nicht festhalten und die rutscht dann einfach weiter, bevor es den Zusammenprall gab. Das sah so aus. Und wenn das der Fall ist, finde ich, kann der VAR durchaus drauf gucken oder sollte sogar drauf gucken und dem Schiri sagen, du guck dir das nochmal an, das ist A, eher eine Karambolage und B, der lässt den Ball nicht durch den Aufprall fallen, der Torwart, sondern rutscht ihm eher durch die Hände. Also es ist definitiv unklar zu erkennen. Ja. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher und deswegen hätte ich als VAR dem Schiri gesagt, guck dir das lieber nochmal an. Bist du dir sicher, dass das ein Stürmerfoul war oder ist es einfach nur ein unglücklicher Zusammenprall und der Torwart hat eh den Ball nicht sicher? Das hätte ich mir gewünscht. Und dann soll er sich nochmal angucken, weil es ist schwer zu entscheiden. Also man kann auch auf Foul entscheiden, denn ne, durch die Dynamik rennt der Stürmer ja trotzdem irgendwo in ihn rein, aber er halt auch in den Stürmer rein. Ja. Aber definitiv Glück für Gazzaniga und für Girona, das wäre das 0-1 gewesen. Das war schon spät im Spiel, 80. oder irgendwas. Ne? Ja. Also das kann auch dann ganz anders ausgehen. Von daher hatte da Girona definitiv Glück. Also sehr, sehr schwer zu entscheidende Szene, aber der VAR hat auch wieder seinen Job nicht vernünftig gemacht für mich.
irgendwie nicht. Und da hat er natürlich auch irgendwo ein Rafael Benitez recht, sich ein bisschen zu echauffieren. Hat er danach auch gesagt, von wegen, sie hatten erst das Gespräch gesucht mit Schiedsrichtern und VAR, um es zu verstehen, aber sie verstehen es weiter nicht. Aber es ist für mich trotzdem wieder bezeichnend, dass da Benitez eher die Schuld bei anderen sucht. Wie gesagt, Celta, das 0-0 wäre vermutlich sogar in Ordnung gegangen, aber Celta war jetzt auch nicht so gut. Speziell im zweiten Durchgang ist da ordentlich die Puste ausgegangen. Du hast nicht mal das Gefühl, dass die Mannschaft Kondition für über 90 Minuten hat, dass da die Mannschaft eben hier und da zu viele Probleme hat, zu sehr abbaut. Auch ein Aspas ist weiter in einem absoluten Formtief. Ich glaube, der hat seit Ewigkeiten nicht mehr getroffen. So kam dann im zweiten Durchgang, hat nur noch Girona gespielt, ohne dass jetzt die mega krassen Chancen hatten. Da stand Celta dann doch noch defensiv ganz okay. Aber es ist, wie ich immer sage, die Leistung bei Celta reicht da meiner Meinung nach nicht mehr. Und jetzt ist es weiter so, dass sie da vorletzter sind mit ihren 6 Pünktchen, geteilt mit Granada. Wobei, die können ja heute noch nachlegen gegen Villarreal. Und so sucht irgendwie gefühlt Benitez immer wieder seine Ausreden und sieht die Schuld nicht bei sich oder eigenen Fehlern. Auch wenn, wie gesagt, das Tor hätte stehen müssen bleiben. Aber es ist irgendwie bezeichnend, dass da Benitez immer irgendwie andere schuldig macht für einen Patzer, für eine Niederlage, wie jetzt in dem Fall, auch wenn es natürlich unglücklich war. Wir hatten unseren Supporter, der Thompson, der war auch vor Ort, auch jetzt beim Classico, der hatte uns noch gefragt, wisst ihr zufällig, gegen was die Girona-Ultras demonstrieren? Die waren nach 15 Minuten fürs restliche Spiel verschwunden. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich da was von gehört hatte. Ich hatte da nur so eine kleine Quick-and-Dirty-Recherche gemacht und bin dann auf irgendeinen Girona-Ultra-Twitter-Account gestoßen. Der hatte irgendwas geschrieben von wegen, dass ungeschriebene Gesetze bei den Ultras, die wurden scheinbar nicht berücksichtigt, aber konkreter wurde das da auch nicht, also keine Ahnung, was da vorgefallen sein könnte im Verein. Alex schüttelt auch den Kopf, also
nee, weiß ich auch nicht.
Mir ist nicht mal im Video was aufgefallen, ich hatte es auch Freitag noch nebenbei geschaut, hier nach meiner Landung in Barcelona, ist mir jetzt eher auch nicht aufgefallen, dass da irgendwie vielleicht mehr fehlen würden, aber es ist ja das kleinste La Liga-Stadion und wenn da schon 1000 fehlen, dann ist das ja schon mal gefühlt 10% des Stadions, aber ne, sind wir noch ein bisschen überfragt, was da gewesen sein könnte. Ja, und dann, du hast sonst erstmal nichts mehr zu restlichen Spielen, bevor wir zu dem Spiel kommen, wo, glaube ich, viele drauf warten, oder?
Gibt es noch was zu besprechen? Nee, ich glaube, wir haben alles durch. Las Palmas hat gewonnen übrigens in Almeria. Das kann man ja noch ganz kurz thematisieren, weil das war ja Abstiegskampf pur. Almeria weiterhin letzter und weiterhin die einzige Mannschaft, die sieglos ist in La Liga. Also da ist da brennt es ein bisschen.
Wie Elche und Levante in den letzten 2 Jahren.
Und Las Palmas jetzt mittlerweile, nachdem sie ja eigentlich keine Tore schießen können so richtig, aber mit den wenigsten Toren in der Liga, nämlich 8 Toren in 11 Spielen, sind sie jetzt einfach schon Zehnter und haben schon 4 Siege geholt. Also durchaus bemerkenswert. Die Minimalisten minimalisieren sich da weiter und holen aber auch, also ist ja nicht so, dass es komplett unverdient ist, wenn sie gewinnen. Ne? Sie schießen halt nur nicht viel Tore, aber es reicht halt mittlerweile zum Siegen. Mhm. Also haben da durchaus einen kleinen Lauf. Also das ist schon bemerkenswert. Ein großer Big Point für Las Palmas und für Almeria. Ja, du sagst es ja auch immer, ne? Länderspielpause ist ja da der Zeitpunkt, wo die Trainer nicht nur wackeln, sondern dann die Trainerstühle umfallen und du willst, warum auch immer, ständig den Benitez-Stuhl wackeln und umfallen sehen. Wer weiß, die nächste Länderspielpause kommt ja auch schon in was, einer Woche oder zwei? Ja,
2 Spieltage noch.
Ja. Und dann sollte man, glaube ich, auf Celta und auf Almeria blicken, wie da die Trainerstühle.
Ah, Almeria war ja erst, aber klar, da ist ein Scheich, da weiß man nie, was der
weiß man nie.
Ja, aber Celta ist spätestens dann fällig, hat mir auch so gesagt, von wegen. dann, jetzt hat er noch irgendwie seine 3-4 Spiele Zeit, aber die Gegner werden nicht einfach in Vigo. Egal, mal gucken, was danach wird. Okay, dann kommen wir jetzt gleich zum Klassiko. Ich lasse da jetzt nochmal abspielen, was ich nach dem, ich habe einerseits zwischendurch mal eine kurze Stimmungsaufnahme aufgenommen und dann noch kurzes Fazit nach dem Abpfiff. Das lasse ich mal kurz laufen. Geht nicht lange, dann hören wir uns gleich wieder und können dann richtig diskutieren, was da alles rund um Klassiko, Stadion, Choreo, Genoan noch so war. Also bis gleich.
Ja, damit mache ich vermutlich gerade nur den Barca-Fans hier eine Freude. Kleiner Stimmungszwischenstand. Barca führt 1-0, wie ihr natürlich alle mitbekommen habt. Ja, und ich sag mal so, das Luis Companys kann auch Stimmung. Und ich finde es fast schöner, ordentlicher, moderner, sauberer als im Camp Nou. Gut, das ist auch schwer zu unterbieten im Camp Nou, lange her. Aber hier irgendwie, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Der Pressebereich ist auch so schwebend über der Tribüne. Normale, saubere Toiletten, der Arbeitsplatz ist ordentlich, das WLAN funktioniert. Ja, also eigentlich finde ich es für, aus neutraler Sicht, für ein Liga-Stadion ziemlich nett, das Luis Companys. Ja, jetzt müsste halt nur noch Real irgendwie mitmachen, ein bisschen auch mal funktionieren. Hier sind jetzt eine halbe Stunde gespielt, 1-0 Barca. Mal gucken, was es noch gibt. Aber ihr hört ja, aktuell läuft vieles für die Hausherren, nicht ganz zu Unrecht. Naja. Du grüne Neune, jetzt ist hier gleich, oder? Doch, gleich ist Schluss und ich verstehe es nicht ganz. Nein, noch nicht ganz. Jetzt ist tatsächlich Schluss. Boah, also, wie soll ich euch das sagen? Lange 0-1 zurückgelegen, verdient. Und ich sage, ich würde nicht sagen, dass Barca hier schwächer war. Barca bekommt aber nicht die 3 Punkte. Ja, Madrid bekommt die 3 Punkte und es gibt nur einen einzigen Grund, warum das so ist. Das ist Jude Bellingham. 92. Minute macht er noch das 2-1 und natürlich hat das nichts mit Verdienst zu tun. Aber wenn ich mich so an die letzten Klassikos der letzten Saison erinnere, ist das ein bisschen Genugtuung wieder. Oh mein Gott, wie kann das Real hier noch gewinnen? Wow, das tut mir fast ein bisschen leid für die Barca-Fans. Fast. Bellingham. Immer wieder Bellingham. Es sollte Rock'n'Roll sein, die Rolling Stones sollten heute einen großen Abend haben. Am Ende ist es ein Beatle, der den Klassiker entscheidet. Ihr wisst schon, hey Jude, the Beatles, ne? Na, ihr seid auch alle zu jung, kennt das Lied nicht. Ich bin ein bisschen fertig, darauf muss ich jetzt erstmal klar werden. Immerhin, oh, jetzt kommt's ja gerade. War der 11. Klassiker, doch mein 4. Sieg. Oh mein Gott, danke Jude. Danke, danke Jude. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Jetzt erstmal Pause.
Jo, das waren ein paar Eindrücke aus dem Luis Companys. Ich fand's nicht schlecht, können wir auch danach gleich nochmal reden. Aber Alex, wie bist du denn mittlerweile jetzt 2 Tage nach dem Klassiko? Wahrscheinlich immer noch nicht happy, aber irgendwie schon verdaut, hingenommen, akzeptiert oder immer noch mega verärgert?
Ja, aber irgendwann muss man es ja hinnehmen, auch wenn man es noch nicht verdaut hat. Aber ja, es ist extrem unglücklich, dämlich, also unglücklich deswegen, weil es ja abgefälscht war, ne? Wie der Ball dann zu ihm prallt, unglücklich auch deswegen, weil mindestens das Unentschieden verdient gewesen wäre, wenn nicht sogar mehr, also wenn es dann hinten raus unentschieden ausgeht, okay, dann ist das halt so, war ja eh mein Tipp, von daher wäre ich dann jetzt nicht so todtraurig gewesen, aber verlieren darfst du es einfach auf keinen Fall, also das ist einfach, ja, es lief unglücklich, aber es ist einfach dumm, dieses Spiel dann so aus der Hand zu geben. Das Problem ist, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die zweite Halbzeit nicht so gut werden würde wie die erste. Also ich fand, die erste war ja Barca gut und Real Madrid fand ja überhaupt nicht statt.
Nein.
Also wirklich, waren nicht auf dem Feld, waren nicht wach, waren nicht wirklich da, waren nicht präsent. Und du hast aber natürlich das Gefühl, ja, das wird nicht nochmal in der zweiten Halbzeit genauso sein. Natürlich wacht diese Mannschaft auf und deswegen hatte ich schon zur Halbzeit das Gefühl, Barca hätte mehr machen müssen, dass sie quasi aufs zweite Tor gehen und optimalerweise das zweite Tor erzielen, weil so schwach wird sich Real Madrid nicht nochmal präsentieren. Das heißt, wenn im Klassiko der Gegner so dermaßen körperlos schwach auftritt, musst du mehr daraus machen, als nur knapp 1-0 führen. Das war mein Gefühl schon zur Pause. Ja, leider wurde ich dann bewahrheitet, nicht nur dadurch, dass Real Madrid natürlich besser wurde, dass sie aufgewacht sind, sondern dass sie den Ausgleich erzielen und dann hinten raus das Ding sogar noch gewinnen. Und wenn du dann einfach auf deine Überlegenheit in den, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern ich glaube in den ersten 60 Minuten blickst, sie hatten ja nochmal einen Postenschuss, insgesamt 2 und dann diese riesen Monsterchance durch Araujo, die Kepa wieder Weltklasse hält, da musst du dann schon sagen, da muss mehr her als das 1-0. Und vor allem darfst du den Gegner auch nicht urplötzlich grundlos so ins Spiel kommen lassen. Und deswegen überwiegt weiterhin natürlich der Frust, weil das einfach eine unnötig dumme Niederlage war.
Mhm. Ja, ja. Unnötig. Ich glaube, Barca hat da so ein bisschen durchgemacht, was vielleicht auch in der Saison 21-22 PSG, Man City, auch Liverpool im Champions-League-Finale durchgemacht haben. Also da hat sich eben bei Real ein bisschen die Geduld durchgesetzt, die Effektivität, das Wachersein dann in den entscheidenden Momenten. Natürlich, wenn der Firmino-Schuss ein bisschen ein paar Zentimeter nach da, dann geht er rein. Oder der, was war es, Kopfball von Inigo Martinez auch an den Pfosten. Das hätte auch noch anders verlaufen können. Aber das ist dann eben mal wieder Fußball. Barca hat da auch schon mal vielleicht eher Klassikus glücklich gewonnen, so dieses Copa-Hinspiel 1-0 im Bernabeu oder was ja eigentlich Real auch mit 3-0 gewinnen muss, bla. Das ist manchmal diese verrückten Geschichten. Da ist ein Team irgendwie in Sicherheit oder denkt so, jo, das wird heute wesentlich besser. Und am Ende macht man doch den anderen den Gegner selber stärker. Und vielleicht auch Barca am Ende ein bisschen zu passiv oder durch den Ausgleich irgendwie nervös geworden und haben sie eher sich auf den Strafraum, den eigenen, konzentriert. Und ich kann es mir selbst kaum erklären, dass da aus dem Nichts Bellingham so viel noch macht. Das war schon verrückt, auch wenn da vielleicht noch, was weiß ich, ein ganz guter Fernschuss von Tchouaméni war noch dabei und die eine Flanke von Vinicius auch Richtung Joselu, glaube ich. Aber so viel hat Real Madrid einfach nicht angeboten. Deswegen ist das natürlich kein verdienter Sieg. Und auch der Punkt wäre schon, ich glaube, da hätten alle Madridistas deutlich besser mitgelebt als jeder Barca-Fan. Aber ja, das ist der brutale Fußball. Also tut mir fast ein bisschen leid, wenn ich nicht sagen würde, dass die letzten Klassikos vielleicht hier und da mal das Glück eher auf Barca-Seite war. Aber ja, verrücktes Ding. Würdest du sagen, ja?
Mach ruhig. Ja, eingeladen haben sie Real Madrid nochmal in der zweiten Halbzeit, wo sie einfach dann plötzlich das Fußballspielen aufhören und dann irgendwie, weiß nicht, eine Viertelstunde oder so war es, da wirklich viel zu passiv, selber passiv agierten und da fiel eben das Bellingham-Ausgleichstor, dieser Schuss, das war ja so eine, davor hatten sie ja auch, ich glaube, Tchouaméni konnte freischießen, von dem man auch weiß, dass er brutal gute Fernschüsse hat und den haben sie schon freischießen lassen, den hat ja Ter Stegen noch gut zur Seite abgewehrt und ich glaube, die nächste Sequenz war es, dann lassen sie Bellingham freischießen und dann sieht Ter Stegen auch nicht gut aus, muss man auch drüber sprechen, dass er, ja, ich finde, das ist ein halber Torwartfehler, definitiv. Der, überhaupt ist er in dieser Saison nicht so gut in Form, Ter Stegen. Ich habe auch eine Statistik gelesen, dass er kaum Paraden zeigt, die quasi einem Tore retten oder gar keine, dass er sagt, XG kennt man ja, ne, mit den Toren, das gibt es ja auch bei den Torhütern, wie viele Schüsse sie halten und wie viele Tore hätten eigentlich fallen können und dann wie viele gute Paraden haben sie gezeigt und da ist Ter Stegen auf irgendwie null. Also andere Torhüter halten halt 3-4 Tore fest quasi, die ohne sie gefallen wären und bei Ter Stegen ist es null. Also er ist wirklich nur Durchschnitt in der Saison bisher, das ist nicht so, letzte Saison war er herausragend, wirklich Weltklasse, in der Saison zeigt das noch nicht so richtig und bei dem Tor sieht er wirklich nicht gut aus. Also er ist komplett mit der Hand dran und wischt ja daneben. Das hat man von hinten gesehen. In Realgeschwindigkeit war das ein Top-Schuss, ne? Weil er sehr hart ist und natürlich schlägt er oben links ein. Aber in der Wiederholung von hinten, ne, vom Bellingham's Rücken aus gesehen, siehst du, dass der Stegen die komplette Hand an den Ball kriegen kann und einfach daneben wischt.
Weil er den Arm nicht ausstreckt, so meinst du?
Weil er irgendwie, mit der Härte des Schusses nicht rechnet oder mit der Flugkurve, weil er ein bisschen driftet er, glaube ich, nach außen. Also den kann er nicht nur halten, ich sag sogar, den muss er halten, weil er diese Bälle regelmäßig locker leicht hält. Deswegen ist das mindestens ein halber Torwartfehler, so gut der Schuss auch war. Und dann ist das natürlich umso bitterer, dass du durch so eine Aktion dann den Gegner einlädst. Also nicht nur dadurch, dass du plötzlich das Spielen einstellst, sondern wirklich auch dann durch so einen halben Torwartfehler. Das macht es einfach umso bitterer. Und dann in der Nachspielzeit das Gegentor durch einen wirklichen Duseltor, weil ja Modric den Ball annehmen will. Also klar, Modric steht frei und Bellingham steht frei. Musst dich natürlich fragen, warum stehen beide frei? Logisch, auch wieder Abwehr nicht optimal, aber der will den Ball annehmen und durch seine Fehlannahme prallt er erst zu Bellingham. Ja. Der hat halt auch jedes Glück der Welt, Bellingham, in der Saison, ne? Dass die Bälle auch immer zu ihm prallen. Ja, aber unterm Strich ist Barca natürlich selbst schuld. Also kann ohne Wenn und Aber einfach dumm.
Ja, unser Patreon Ray Niklas meint auch, Barca ließ sich da zu sehr verunsichern, hat er mir mitgeteilt. Ja, nur nochmal Ter Stegen zu sagen, ich glaube, der Ball geht schon deutlich nach außen. Aber ja, vielleicht kann er auch mit beiden Fäusten dahin gehen und ihn nicht nur mit der flachen, offenen Hand versuchen abzuwehren, sondern einfach nach vorne abwehren. Aber es sagt sich so einfach, so eine Rakete aus irgendwie 25 Metern, wo kaum einer mit rechnet. Du siehst doch, wo Bellinghams Fuß dann auch war, so neben dem Ohr, so hat er durchgezogen. Das ist halt, war halt auch ein mega Geschoss. Es gab auch im Klassiko noch diese ein, zwei Aufreger. Ihr wisst jetzt schon, was man meint, wo auch ich sage, das war beides mehr Wrestling als Fußball. Niklas hat mir auch nur geschrieben von wegen, jo, kann man beides geben, aber dann müsste, wenn man schon Tchouaméni gegen Araujo gibt, dann meint Niklas, dann muss man auch den Camavinga gegen Araujo nehmen, auch wenn der erste noch ein bisschen klarer war, aber darauf verweist Niklas, der Schiedsrichter Gil Manzano hatte hier eine klare Linie in diesem Spiel und ließ viel laufen und hat so dadurch auch zum Beispiel nichts für Vinicius entschieden, was auch zu Recht war, weil es da jetzt keine klaren Fouls gegen Vinicius war, aber da war eben die Linie so ein bisschen, ja, ich lass mal laufen, ein bisschen Wrestling ist vielleicht okay, auch wenn ich nicht weiß, warum da Tchouaméni die Arme um Araujo schlingt, als der bei einem Eckball hochgehen will, also der Ball kommt ja auch noch Richtung ihn, da hätte ja auch ein Araujo hinkommen können, deswegen, ja, hätte man sich da nicht über Elfmeter beschweren können.
Und auch da wieder muss ich wieder über den VAR reden, denn dem Schiri mache ich bei Ecken sowieso keinen Vorwurf, das sind ne, 13 Wrestle-Szenen, 5 davon sind gar nichts, bei 7 anderen wird leicht gehalten, wie willst du alles erkennen, super, super schwer, aber der VAR hat da den Fehler gemacht, wenn du das so siehst mit der Zeitlupe, dass er ihn ja nicht, mich stört ja zum Beispiel grundsätzlich ja leichtes Festhalten oder Umklammern gar nicht, weil das einfach jeder macht. In jeder Situation, bei halt jeder so, Ecke, ja. dann hättest du 20 Elfmeter pro Spiel, das will ja auch kein Mensch. Aber wenn der andere hochspringt und du packst ihn quasi an den Schultern oder stützt dich so auf oder ziehst ihn runter, während der hochspringt, dann ist eine ganz andere Dynamik in der Szene, dass ich schon sage, naja, das ist schon irgendwo elfmetrig. Und dann muss ich als VAR einfach meinen Schiedsrichter anrufen und ihm sagen, hey Kollege, hast du das genau gesehen, wie der den da wahrscheinlich runterreißt? Das ist mindestens zwielichtig, guckst dir lieber nochmal an. Und das wurde wieder nicht gemacht. Also ist der Fehler einfach für mich wieder beim VAR zu suchen und bei der Kommunikation, dass er ihn nicht an den Bildschirm schickt, den Schiedsrichter, und dass er sich die Situation dann ansieht. Denn nach Ansicht der Bilder, wie gesagt, Realgeschwindigkeit habe ich natürlich auch nichts gesehen. Was willst du da erkennen? Aber nach Ansicht der Bilder, wenn er ihn wirklich nicht nur leicht umklammert, sondern nach unten reißt, nach unten zieht, dann ist das eher Elfmeter als nicht. Und da ja, müssen wir einfach wieder über den VAR reden. Ist ja nicht das erste Spiel und auch nicht das erste Mal, dass ich das so erwähne. Also irgendwie, die VARs, die machen ihren Job nicht vernünftig und die Schiedsrichter sehen natürlich auch nicht immer alles und auch zu wenig. Aber da hat der Real Madrid schon Glück, ja.
Ja, ich glaube jetzt, irgendwas hatte ich mitbekommen, dass der Verband RFEF, kleiner Sidekick, den VAR-Dienstleister ist ja bisher Mediaset, oder wie heißen die, unter Rohres, wird wohl neu ausgeschrieben, als dass da wohl jemand Neues Verantwortliches für geführt wird, der das Ganze verantwortet, das nur so als nebenbei. Jo, also da war Glück für Tchouaméni, keine Ahnung, warum man da die Arme da oben hat, machst du an der Hüfte wie jeder andere auch und dann passiert da nicht so viel. Später aber eben auch die Araujo, halbe Wrestling-Einlage gegen Camavinga, was auch nur dem Körper, dem Gegenspieler gewidmet war. Nicht ganz so klar wie vorher diese Klammerattacke von Tchouaméni, aber da, glaube ich, kann man schon sagen, der Schiedsrichter eben da ein bisschen viel laufen lassen und locker gewesen. Aber ja,
klar. Aber ich fand ihn generell gut, den Schiedsrichter. Also abgesehen von dieser einen Szene fand ich sehr, sehr gut, wie er gepfiffen hat. Dass er nicht so aufgeregt war, dass er recht viel laufen ließ, aber ohne jetzt, dass es überharte Tackles waren oder so. Also die Spielleitung generell hat mir gefallen, sehr unaufgeregt, natürlich auch mit Karten gespart, also das Spiel laufen lassen, was ich ja auch grundsätzlich eher mag. Und es kam ja auch nicht so die Hektik auf. Von daher hat er das gut gemacht, aber bei der Szene, wie gesagt, wenn er es nicht sieht, so muss ihn der VAR darauf hinweisen, dass er sich es nochmal anschaut, und das ist der Hauptfehler. Aber das würde ich jetzt eigentlich nicht dem Schiri ankreiden wollen, sondern dem VAR. Aber ansonsten fand ich, hat er gut gepfiffen. Also da kann man nicht meckern.
Ja, da nicht. Jo, aber Stichwort meckern. Wobei meckern ist schon sehr wertend. Ich würde es einfach sagen, kritisieren, auf einen Missstand vielleicht hinweisen. Jetzt mal bei Ilkay Gündoğan. Das sind schon sehr spannende, weil selten ehrliche Worte, die er da nach dem Spiel gewählt hat. Hat er auch selbst gesagt, so, das darf er vielleicht gar nicht so sagen, aber lest das gerne auch bei Barca wird nochmal durch, was er alles gesagt hat. Ich lese nur kurz mal vor. Gündoğan sagte danach, ich wünsche mir mehr Frust, mehr Ärger, mehr Enttäuschung in der Kabine. Wir müssen einen großen Schritt da nach vorne machen, ansonsten laufen Real und selbst Girona uns davon. Ich bin nicht hierher gekommen, um solche Spiele zu verlieren und solche Abstände entstehen zu lassen. Das ist schon ziemlich deutlich, dass da, also ich hatte eher die Eindrücke die letzte Saison, dass der Barca halt mittlerweile gewachsen ist und auch schwierige Spiele gewinnt, speziell letzte Saison, gab es ja auch schon in dieser Saison, aber hätte ich gerne mal in die Kabine reingeschaut, wie viel oder wie wenig Frust dann da war, ob da die Spieler nur kurz sagen, ach scheiße, und dann schon wieder in ihr Handy gucken und eine lustige Story, oder was, worauf genau will da ein Gündogan hinaus, wo muss sich die Mannschaft da mehr wehren? Klar, hätte sie cooler bleiben können, aber die Tore waren ja trotzdem irgendwie, was willst du da noch besser machen, zu verteidigen? Also, weiß nicht, wie siehst du die Aussagen von Gündogan?
Finde ich super wichtig, dass sich da mal einer hinstellt und zeigt auch auf, dass der von woanders herkommt, von einem absoluten Gewinnerteam, von einem besessenen, unter einem besessenen Trainer in Pep Guardiola jetzt 7 Jahre gearbeitet, dass du da ein ganz anderes Mindset, teilweise eine ganz andere DNA eingepflanzt bekommst, wenn du unter so einem manisch versessenen Trainer arbeitest, und dann kommst du da hin und die sind nicht mal richtig sauer, wenn sie den Klassiko verlieren. Mhm. Und das stört den Gündogan offenbar so sehr, dass er sich da sogar öffentlich äußert. Also ich finde das super, super wichtig. Ich finde, das Tacheles reden ist immer super wichtig, dass du da mal den Finger in die Wunde legst, wenn er meint, dass das zu wenig Trauer ist, zu wenig, dass sie nicht sauer genug sind mit sich selbst, nicht unzufrieden genug sind. Dann finde ich das absolut richtig, dass er das mal anspricht. Und das kann ja auch mal aufrütteln und wecken, wenn man das mal öffentlich anspricht und nicht nur intern, sondern das hat ja eine ganz andere Wirkung, wenn du das mal wirklich in die Mikrofone sprichst, dass du da mal den kompletten Verein aufrüttelst, die Mannschaft aufrüttelst, den Trainer vielleicht, weil es ist ja auch schwierig, kannst ja schwer zum Trainer gehen, und guck mal, die 5 da hinten, die sind gar nicht so richtig böse. Das kannst du ja auch nicht machen, sondern ich finde, das musst du fast schon öffentlich machen.
Ja, stimmt.
Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass keinesfalls da sich so eine Lethargie, so ein Phlegma einschleicht, so von wegen, ja, haben wir halt verloren, ist ja nicht so schlimm. Ja doch, genau das ist das. Du hast den Klassiker verloren, nicht nur generell ein Heimspiel verloren als FC Barcelona, sondern das wichtigste Spiel gegen einen Erzrivalen. Das finde ich super, super bemerkenswert und beachtlich, dass Gündogan das anspricht, und vor allem sehr, sehr wichtig, denn das machen übrigens Leader, ne? Echte Leader, egal ob du eine Binde hast oder nicht am Arm, egal ob du neu im Verein bist oder nicht, die sprechen sowas an. Die stören sich erstmal daran, da geht es ja schon los, und die haben dann auch den Mut und das Standing, das auch klar anzusprechen. Und das zeigt den Leader auf, und das zeigt auch auf, dass der gewinnen will und dass der mehr fordert von sich, von der Mannschaft, von den anderen Spielern. Und das brauchst du als Top-Team, wenn du nochmal eine Stufe weiter nach oben kommen willst, dann brauchst du diese Siegermentalität, und offenbar haben sie die ja nicht, hat ja Gündogan so angesprochen.
Ja, ich bin schon auch ein großer Fan von solchen Typen auf dem Platz, die auch gerne mal was Unangenehmes aussprechen, was vielleicht nicht jedem Vorstand oder jedem Fan schmeckt, aber da werde ich immer Spieler oder Typen nennen wie Thomas Müller, wie Mats Hummels, auch ein Luka Modric, die gerne mal eher den Finger in die Wunde legen. Es gibt dann aber auch natürlich Topstars, ob das ein Benzema war, der nicht so gern geredet hat oder irgendwie mal richtig was Ehrliches gesagt hat. Also da Chapeau an Ilkay Gündogan. Ich glaube, das wird jetzt keine Strafen folgen haben. Eher wird es, wie du sagst, eher als Wachrüttler, glaube ich, gelten. Und dann mal gucken, was da die jungen Spieler mitnehmen können. Ist ja jetzt auch nicht so, ist jetzt, glaube ich, auch kein pauschaler Rundumschlag gegen alle gewesen. Ich glaube schon, Gavi hat das richtig gestunken und ein Araujo bestimmt auch. Aber weiß nicht, wie das andere so sahen, ohne da jetzt irgendwie nennen zu wollen. Also von dem her bin ich gespannt, wie es da weitergeht, weil es ging um den Klassiker, aber trotzdem war es ja auch von 11 Spieltagen, hat Barca jetzt schon 4 nicht gewonnen, also 7 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage. Vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend für, hey, wir müssen mehr machen, wir sind aktuell nur noch Vierter, also 3 Teams sind besser, auch wenn es eng ist da vorne.
Gehe ich mit, sollten wir ja nicht vergessen. Es war ja die erste Niederlage, aber sie haben halt 3 andere Spiele davor auch nicht gewonnen, und das waren ja wirklich fahrlässige Punktverluste. Natürlich ist der jetzt auch fahrlässig, aber das ist eben ein Top-Team, und davor Granada und wie sie alle hießen, da darfst du eigentlich die Punkte auch nicht lassen. Von daher gehe ich schon auch mit, dass das so ein bisschen stellvertretend war, auch für die anderen 3 Punktverluste und die Spiele davor. Und dann brauchst du einfach einen Wachrüttler. Also nach 11 Spielen bei einem eher leichten Auftakt, wenn man ehrlich ist, 4 davon nicht gewinnen, ist einfach dünn, ist zu dünn. Jetzt sind es nur 4 Punkte, das ist noch nicht so tragisch, aber das ist definitiv dünn. Von daher braucht, glaube ich, die Mannschaft durchaus Aufrüttler, Aufwecker von Gündogan mal auch öffentlich.
Das Thema Auftakt ist auch interessant, weil Real ist jetzt schon gegen alle 3 Champions-League-Teams, sogar bei Atletico in Barcelona, ich glaube, für euch war es jetzt Real der erste Champions League-Gegner. Also Real Sociedad kommt jetzt, glaube ich, oder ihr müsst dahin nächstes Wochenende. Atletico erst im Dezember. Also da, ja, hätte man aus dem Auftakt vielleicht schon ein Pünktchen mehr holen können. Es ist keine Schande, nur irgendwie 24 Punkte nach 11 Spieltagen zu haben. Aber ja, kleinen Unterschied gibt es. 4 Punkte hinter Girona und Real. Und wenn Atletico das Nachholspiel gewinnt, auch. Na, was war es sonst so drumrum im Klassiko? Willst du ein bisschen über das Stadion reden? Oder zumindest sag ich mal.
Ich fand's, ja, ich will deine Erlebnisse natürlich hören. Ich meine, logisch.
Ja, ich kann auch gleich so ein bisschen, ich habe ja noch unseren Kumpel Miguel am Sonntagabend getroffen. Der hat ja sogar eine Dauerkarte mittlerweile in Luis Companys. Und er sagt, er ist nicht oft da, weil er die Stimmung nicht so gut findet. Und er ist auch nicht gut findet, dass viele Barca-Fans das boykottieren. Unter anderem, weil Espanyol vor 20 Jahren da mal gespielt hat. Aber das Olympiastadion fanden wir beide sehr ordentlich, sauber, mit normalen, guten Klos und breiten Gängen und vielen Ständen, und das war irgendwie eher eine ziemlich positive Erfahrung. Also ich fand es deutlich besser sogar als im Camp Nou. Logisch, das war einfach komplett runtergerockt und dreckig, egal, darum soll es hier nicht gehen. Also ich fand das Luis Companys eine schöne Erfahrung, auch so die Busfahrt nach oben, man hat eine schöne Aussicht über die Stadt, es ist irgendwie, man hat sehr viel Platz drumherum.
Moment, du bist mit dem Bus hochgefahren, da läuft man noch hoch von Plaza España.
Ja, aber es fährt
wunderschöne Busse. Okay, also ein wunderschöner Weg zum Hochlaufen.
Auch klar, mit den Rolltreppen, ja. Für eine Stunde ist Bastian dann so gewesen, auf dem Weg.
Nur ich habe gelesen, der Weg zurück, der gleiche, also der dauert nur eine Viertelstunde, ist ja überhaupt nicht lang, aber zurück, weil ja dann die ganzen 50.000 oder wie viel sind, dann alle diesen Weg runtergehen, dann dauert es teilweise 40 Minuten, um da zu U-Bahn zu kommen. Das ist, also nach dem Spiel ist es schlimmer, vor dem Spiel ist es meist schön und kannst Spaziergänge machen und Fotos, aber nach dem Spiel soll es wirklich unschön sein, weil es sich ja alles staut auf dem Weg zurück, weil das eigentlich dieser Hauptweg ist, den 90% aller Zuschauer, die im Stadion wahrnehmen.
Ja, von daher, gibt auch Busse da zurück zur Plaza España, Linie 150 oder so, man zahlt hier so 2,40 Euro, schnell Kreditkarte dranhalten, also das ist super easy, aber ich fand es eher sehr positiv. Generell das ganze Gelände da oben ist ja alles Olympiagelände. Da steht noch dieser Fernsehturm, sieht aus wie olympische Fackel. Eine Konzertarena, wo vermutlich andere Sportarten waren. Die Schwimmarena, da habe ich noch den Bastian vorher getroffen. Also das riecht alles olympisch. Ist auch immer noch top in top Verfassung, also selbst das Stadion, ich glaube, da ist jetzt im Sommer nächsten, da wird Rammstein dort auftreten, dort sind regelmäßig Konzerte, da kannst du nicht sagen, dass das irgendwie ein abgenutztes oder komplett verstaubtes Stadion ist. Nee, das wurde jetzt einfach noch ein bisschen frischer gemacht und mir hat es da sehr gefallen, also sowohl Pressebereich war ordentlich, danach gab es leider keine Mixzone, weil irgendwie Real Madrid das nicht wollte, was sehr komisch ist, die Spieler reden aktuell lieber bei Real Madrid TV, auch so ein großes Geschmäckle, aber das waren overall ziemlich positive Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Stimmungstechnisch, habt ihr gehört, war das auch natürlich in Ordnung. Man ist natürlich auch ein Stückchen weit weg wegen der vermeintlichen Laufbahn, aber gefühlt war das im Camp Nou auch nochmal ein Stückchen weiter weg. Aber Miguel fand's gut, ich fand's gut. Und wie gesagt,
aber apropos Mixzone, du saßt doch an der Eckfahne. Was ist denn das für eine Mixzone? Die war doch komplett links. Pressebereich meine ich, sorry. Du saßt ja an der Eckfahne im Pressebereich. Das ist ja auch ungewöhnlich. Normalerweise ist es ja an der Höhe der Mittellinie.
Ja, das ist die Sache, wenn du zum Beispiel ins Bernabeu-Pressebereich gehst, da hast du dann, ich sag mal, 5 Reihen-Pressebereich auf 20 Metern oder so. Jetzt ist es eben nur eine Presselinie, eine Reihe auf dann die 100 Metern des kompletten Spielfeldes. Das hängt da so unterm Dach. Das war ja auch beim Camp Nou, wo es so ein bisschen unterm Dach gehangen hat. Aber das war auch, also ich glaube, man hätte jetzt, natürlich habe ich es beim Bellingham-Tor, muss ich schon genau hingucken, was war da jetzt in meinem zweiten Treffer. Die sind auf der anderen Seite gefallen, aber das ist,
weil genau das wollte ich nämlich ansprechen, das Tor. Die Realtore sind ja rechts gefallen, du saßt links, da hast du ja auch nur den Feldstecher gebraucht, um das zu erkennen, oder? Das ist ja nicht optimal, auch, also zum Arbeiten generell ja auch nicht, wenn du da nicht wirklich erkennst, was los ist. Also ich fand die Sicht auf den Bildern in deinen Stories und auf WhatsApp-Status und so, das ist jetzt, spricht mich persönlich jetzt nicht so an, dass ich sage, boah, sondern eher wie der Feldstecher halt. Ja. Weiter unten, nicht so weit oben wie im Camp Nou, weiter unten, aber trotzdem wieder unglaublich weit weg alles, also.
Ja, im Endeffekt bin ich da die kleine Nummer Real total, deswegen sitzt die kleine Nummer eher weiter außerhalb und die größeren, bekannteren Medien sitzen eher in der Mitte oder auf Höhe der Mittellinie. Wenn jetzt die Tore, alle drei Tore auf der linken Seite gefallen wären, dann wäre das besser gewesen. Für mich so war es einfach Pech und da kann ich da jetzt nicht groß meckern. Wie gesagt, ist halt das Stadion vielleicht auch gar nicht groß auf Fußball ausgelegt, sondern olympische Disziplinen oder Konzerte und da reicht vielleicht so diese eine Reihe, weil du siehst dann nur hier auf der einen Seite das Weitsprung oder was auch immer. Also es war jetzt nicht, wo ich viel meckern will. Ich fand es eher eine positive Erfahrung, neuen Ground gesammelt und So kann ich es schon empfehlen. Und wie gesagt, wie Miguel und ich, wir verstehen beide nicht, warum so viele Barca-Fans das boykottieren. Denn jetzt war es ja das erste Mal richtig voll. Mit 50.112 Zuschauern wurden angezeigt. Also da eine gute Sache. Miguel hatte dann also ich war auch überrascht, dass man viele weiße Trikots im Stadion gesehen hat. Lag aber auch an eurem Auswärtstrikot, dass das irgendwie viele getragen haben, wo man sich auch denkt, so, hä, warum zieht ihr bei einem Klassiker ein weißes Trikot an? Das ist doch eher gut für den Gegner, wenn der sieht, oh, da haben wir einen Fan und da ja. Und da so viele,
Ja, ich finde es auch schön. Ich finde es auch wunderschön. Aber ja, der Anlass ist nicht optimal, um es anzuziehen. Das stimmt.
Doch nicht in dem Spiel, ja. Miguel hatte auch nur nach dem Spiel dann noch einen gesehen, wie dann irgendein paar Barca-Gruppe-Fans, ob das Ultras waren, was auch immer, einem Real-Fan, der halt ein bisschen mit einer offenen Jacke rumgelaufen ist, eine verpasst haben. Da waren keine Ordner oder Securities in der Nähe. Und der Real-Fan, dem wurde auch nur klar gemacht, geh einfach weiter. Also das ist noch eine unschöne Szene, ohne dass ich das jetzt bestätigen kann. Bitte?
Und hast du ein Selfie mit den Rolling Stones gemacht? Die waren ja auch im Stadion. Also nicht alle, aber mit Jagger und der andere.
Die waren auch da. Miguel hat sie gesehen, der war irgendwo da auch auf der Haupttribüne, aber meinte, da sind immer 40, 50 Securities drumherum. Also ich glaube, wahrscheinlich die größten Promis, die jetzt in dieser Saison zumindest da waren, wie gesagt, schon mal größere Konzerte da gewesen. Aber nee, ich habe da jetzt keine... Sie haben ja zwischendurch, wurden sie mal eingeblendet und haben sich gefreut nach dem 1-0 natürlich. Am Ende hat trotzdem ein Beatle das Spiel entschieden. Ihr habt es ja gehört, Hey Jude, das Lied von den Beatles, hat da die Stones geschlagen. Also das ist so ein bisschen die Geschichte von diesem Rock'n'Roll-Klassiko, der vielleicht ein bisschen übervermarktet war mit einer Choreo, die auch mehr den Stones gewidmet war als Barca.
Minimal.
Das haben sich jetzt nicht Fans ausgedacht, aber so ist, läuft halt der moderne Fußball.
Das ist schon, das beim DFB ist. Mich hat es ein bisschen erinnert, wie die NBA denkt sich ja da auch immer irgendwelche Themen aus, wo an dem einen Wochenende oder an dem Spieltag oder in der Woche irgendein bestimmtes Thema ist, also sei es Latino Nights oder so, wo alles dann auf Latinoamerikanisch, Spanisch gemacht ist, oder sei es We Support Our Troops, wo bei dem Militär irgendwie gedacht wird, die Ausrüstung, Shirts, Trikots, alles in so einem Camouflage. Also da werden wirklich so Themen zur Vermarktung gemacht, um einfach mehr Trikots zu verkaufen, mehr Leute in Stadion zu kriegen. Das Gefühl hatte ich ein bisschen, dass sie das wirklich so dermaßen überinszenieren mit ihren Rolling Stones und ihrem T-Shirt, also Trikot, das dann natürlich, keine Ahnung, 400 Euro so kostet, und Merchandise und die Zunge, und die sind vor Ort. Also wirklich, ja, es ist irgendwo wahrscheinlich schlau, und die machen wahrscheinlich beide unfassbar viel Geld. Also auch Spotify, ne, verkauft mehr Alben, oder mehr Alben werden gehört von den Stones und mehr Trikots werden verkauft, aber es war schon irgendwo ein bisschen over the top. Ja. Und es hätte übrigens gepasst zu der Überinszenierung, wenn Bellingham hinten raus die Zunge gebleckt hätte und mit so gejubelt hätte, um dieses Logo der Stones nachzueifern oder nachzumachen. Das hätte ein bisschen gepasst.
Noch mal ein bisschen persifliert, oder wie sagt man, Ja, also so ein für mich netter Klassiko. Mein Elfter jetzt immerhin, der vierte Sieg. Ich stand ja erst bei 3 Siegen und 6 Niederlagen, war mir ein bisschen Angst und Bange zwischendurch. Aber ich kann noch ein bisschen den Barca-Fans Hoffnung machen, denn wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr der Klassiko, der war damals am 9. Spieltag. Real Madrid hatte den gewonnen im Bernabéu. Die waren vorher, die Teams, beide punktgleich. Danach Real Madrid eben 3 Punkte vor Barca auf Platz 1. Aber wir wissen ja, wie die Saison, wie auch das Rückspiel dann noch ausgegangen ist. Da wurde ja dann eher noch Barca-Meister. Von dem her muss das natürlich noch nichts zu bedeuten haben, auch wenn es jetzt 4 Punkte sind. Also Kopf hoch, auf zu den nächsten Spielen. Ja, und jetzt habe ich nur noch hier so ein bisschen weitere Themen, bevor wir noch ein bisschen quatschen können über hier den Barcelona-Trip generell. Ich würde noch einen Ballon d'Or zumindest mit reinnehmen. Da ist es ja heute am Montagabend so weit. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerin, die Folge anhört, ist es vermutlich schon offiziell, dass es wieder irgendwie Lionel Messi wird. Das gibt es ja gerade, die alle Gerüchte deuten darauf hin und so weiter. Ja, und das Hauptargument von den meisten, die sagen, ja, Messi hat es verdient, ist doch der WM-Titel. Ich frage mich dann nur, warum war das bei den letzten 3 WMs und den Ballon d'Ors danach nicht der Fall? Denn wenn wir so schauen, jetzt WM 2010, Spanien ist es geworden, Iniesta war nur Zweiter hinter Messi, hat den Ballon d'Or bekommen. 2014 nach der WM hat Ronaldo den Ballon d'Or bekommen vor Messi, und ich glaube, Neuer war dann Dritter immerhin. Und bei der WM 2018, da hat es Modric bekommen, gut, natürlich auch für seine WM-Leistung, aber eben auch kein Weltmeister wie jetzt Antoine Griezmann, der war Dritter. Jetzt ist auf einmal die WM das Hauptargument, warum es Messi werden muss, denn Frankreich ist nicht mal mehr eine Top-5-Liga, da hat ja Portugal die französische Liga längst überholt. Von dem her, warum muss es ein Messi werden, Alex?
Weil er bei dieser WM der beste Spieler der Welt war und sich sein Lebenswerk gekrönt hat und Argentinien nach wie viel, 30 Jahren oder was, 40 zum Weltmeister gemacht hat und das einfach alles überstrahlt. Mhm. Aber man kann auch dagegen halten mit einem Beispiel. Cannavaro 2006 bekam den Ballon d'Or als Abwehrspieler, weil sie irgendeinen nehmen wollten von den Italienern und dann halt den Abwehrchef, der natürlich, um Gottes Willen, keine schlechte WM gespielt hat, eine Top-WM, aber er ist halt Abwehrspieler. Was hat der jetzt so unbedingt dafür gemacht, auf die gesamte Saison gerechnet, dass er da als bester Spieler der Welt gilt? Also da wurde es ein Abwehrspieler. Es gibt also auch Gegenbeispiele. Von daher, die WM hat immer mehr Tragweite gehabt, mehr Entscheidungsgewalt, mehr für die Leute mehr einen größeren Grund gehabt, einen bestimmten Spieler halt zu wählen oder ihn zumindest nach oben zu katapultieren, also auch Neuer. Wenn Deutschland nicht die WM gewinnt, wird er ja niemals irgendwo Dritter oder Vierter oder Fünfter, sondern kann froh sein, wenn er Top 10 wird oder Top 15. Also man gewinnt den Ballon d'Or nicht immer, wenn man Weltmeister wird, aber man wird nach oben katapultiert im Ranking und landet oft mal eben in den Top 5 oder sogar Top 3. Diesen Effekt hat der Ballon d'Or schon. Und bei Messi, naja, es ist halt Messi, ne? Ist halt nochmal ein anderes Standing als ein Griezmann im Weltfußball oder eben als ein Iniesta, denn damals war Messi ja auch herausragend. Aber klar, man hätte durchaus Iniesta damals das Ding geben können. Der hat ja auch im Finale sogar getroffen, wenn wir uns erinnern. Das alles entscheidende Tor. Also ich verstehe schon, aber ich verstehe natürlich auch die negativen Stimmen, die sich sagen, naja, Haaland hat alles kurz und klein geschossen. Ja. Vielleicht soll es eher der werden. Naja, am Ende wird er vielleicht Zweiter, also wird schon auch, oder Dritter, ich weiß es ja nicht, wird schon auch berücksichtigt für eine Top-Saison. Aber das, was Messi da gemacht hat, hat einfach alles nochmal überstrahlt. Das ist halt einfach so. Und das auch übrigens die Champions League, ne? Die zählt ja auch immer so dermaßen viel. Wenn ein Spieler mit seiner Mannschaft die Champions League gewinnt, muss er automatisch immer beim Ballon d'Or auf dem Treppchen sein. Er ist
im Achtelfinale ausgeschieden.
Genau, aber da siehst du mal, dass diese Turniere, diese beiden, so überproportional wichtig sind in der Wahrnehmung und einfach da Bedeutung haben. Auch wenn davor in der Liga das plötzlich, ja, jemand war ein Jahr lang gut, aber das ist nicht mehr so relevant wie in ein paar Monaten in 3, 4, 5 K.O.-Spielen ein paar Türchen schießen, vielleicht im Halbfinale, vielleicht eben im Finale und plötzlich ist das wichtiger als 9 Monate in einer Liga zu performen. Das ist immer so bei der Champions League und die WM hat halt, weil sie so selten ist, halt noch mehr Bedeutung und deswegen, ja, wird das offenbar wohl Messi.
Ja, offenbar. Ich frage mich nur, was hätten denn ein Haaland oder auch ein De Bruyne denn noch mehr gewinnen machen müssen? Also ein Haaland war auch schon bei seinen 50 Toren und bla und kann vielleicht nicht ganz existieren ohne einen De Bruyne. Also ich muss den da auch erwähnen und theoretisch auch noch einen Rodri, der auch noch die Nations League gewonnen hat und bla. Aber das ist schon, finde ich, kurios, weil City hat alle 3 großen Titel gewonnen und trotzdem wird es dann wohl keiner von denen. Das ist für mich schon sehr dubios, denn wie gesagt, von den letzten 3 Ballon d'Ors war da das WM-Argument nicht das ganz große, auch wenn vielleicht Modric durch die Vize-Weltmeisterschaft da ist, dann noch wurde, aber eben kein Weltmeister und deswegen.
Ja. Ich glaube, Haalands Problem ist, ich meine, hat in der Champions League in den letzten 4 Spielen kein Tor geschossen, oder? Also im Finale nicht, ich glaube in beiden Halbfinals nicht und davor, entweder in beiden Viertelfinals nicht oder in einem von beiden, bin mir nicht sicher. Und das hat nochmal eine andere Strahlkraft und eine andere Wirkung, wenn du eben im Halbfinale, siehe Benzema, ne, das Jahr zuvor, wenn du da einfach das wichtige Tor zum Weiterkommen erzielst oder im Finale sogar das Tor machst vielleicht, als wenn du eben in den 4 entscheidenden Spielen als der Top-Stürmer kein Tor schießt und deine Mannschaft gewinnt trotzdem. Ich glaube, das schmälert so ein bisschen und das nimmt dir einfach Punkte weg bei den Wählern. Man sollte ja nicht vergessen, es sind ja trotzdem Leute, die da wählen, ne? Also Journalisten, Experten, Ex-Fußballer, Trainer, glaube ich. Das hat nochmal eine andere Wirkung, wenn du einfach die entscheidenden Tore in den entscheidenden Spielen schießt, wie zum Beispiel Ronaldo jahrelang bei Real Madrid, hat er immer in den Halbfinals getroffen und in den Viertelfinals Dreierpacks etc. Das hat nochmal eine andere Strahlwirkung, als wenn du eben in den K.O.-Spielen kein Tor erzielst, bei der WM gar nicht dabei warst, im Fall Haaland, ne, weil Norwegen ja nicht dabei war. Das kostet ihnen einfach Punkte und De Bruyne ist mit Belgien zum Beispiel früh ausgeschieden bei der WM, absolut enttäuschend gewesen, also wirklich eine schwache WM gespielt. Ich hatte nämlich in einem Managerspiel, habe immer gehofft, dass er mehr macht, weil er ist ja absolute Weltklasse und hat so enttäuscht mit Belgien. Wenn die einfach ins Viertelfinale kommen und er schießt im Achtelfinale das 1-0 oder sie kommen ins Halbfinale und er legt 2 auf im Viertelfinale, kriegt er auch noch wesentlich mehr Punkte und hat einen besseren Case im Ballon d'Or, als wenn er einfach enorm enttäuscht mit Belgien und wirklich ja, ganz, ganz schwach abschneidet. Ja, natürlich nur das Triple, aber diese WM hat so viel Wichtigkeit für diese Wahl. Und weil der eine nicht dabei war, Haaland, und der andere De Bruyne früh raus ist, das kostet die einfach Stimmen. Lass die beiden weit kommen, dabei sein, Tore schießen bei der WM. Vielleicht sprechen wir jetzt anders.
Na gut. Das werden wir Montagabend erfahren. Da ist auch noch das Spiel Granada gegen Villarreal. Wir haben jetzt Copa del Rey-Woche. Wie gesagt, die Supercopa-Teams greifen erst in der dritten Runde ein. Aber jetzt Sevilla, Villarreal, Athletic Club Betis sind natürlich alle dran. Wir haben dann nächstes Wochenende.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Samstag gibt es das Duell Real Sociedad gegen Barca. Sehr spannend. Am Sonntag ist Rayo bei Real Madrid und vorher am Freitag schon Atletico auf Las Palmas. Oh, könnte auch knackig werden. Interessant. Bei den Frauen muss ich nur kurz sagen, da ist auch gerade wieder Länderspielpause. Jenny Hermoso ist zurück und hat direkt gegen Italien den 1-0-Sieg markiert. Am Dienstag gastiert die Selección in der Schweiz in der Liga. Da hatte Barca das Torspiel gegen Atletico gewonnen. Real Madrid dagegen das erste Mal verloren. Also Barca mit 6 Siegen aus 6 Spielen da weiter ganz vorne. Am 19.11. ist der Clásico in Barcelona. Auch sehr spannend. Und jetzt können wir zum Thema noch was ist aus Barcelona noch zu bereden gibt. Da kommen dann eh dann gleich noch meine letzten Audioaufnahmen kommen, mit der die Folge dann austrudelt. Hast du dich an L'Hospitalet oder an deren Stadion da verliebt? Weil irgendwie bei mir ist es ein bisschen, ich fand's sehr cool.
Ich sag mal so, Forza Hospi!
Hospi!
Ich habe mir einen Pin, ich glaube, ich habe das auch hier im Podcast erzählt damals, dass ich mir den Pin als Andenken gekauft habe. Ja, dieser Schlachtruf Hospi, dieser Spitzname, der hat es mir irgendwie angetan, aber ich muss auch sagen, ich war ja bei einem Playoff-Halbfinale, also fünfte Liga ist es ja, ne? Und sie haben, glaube ich, im Finale die Playoffs, den Aufstieg verpasst. Und sind nicht in die vierte aufgestiegen, aber dadurch, dass es Playoffs waren und auch gegen den katalanischen anderen Verein, ne, fünfte Liga ist ja regional, war wesentlich mehr los und das hat mich dann mehr gepackt. Bei dir auf den Bildern war ja gar nichts los im Stadion. Ja. Also da waren ja keine 500 Mann.
Ich hätte so 499 geschätzt, ja.
Und deswegen, wenn du sagst, du hast dich ein bisschen verliebt, das hat dich gepackt. Mhm. Bei mir war halt mehr los. Bei dir war ja gar nichts los. Deswegen wundert es mich bei dir mehr als bei mir.
Ja, ich fand, als ich dort war. Einfach das Drumherum wieder da. So diese kleine Mini-Kneipe mitten im Stadion drin hast, wie viele alte Leute da rumlaufen, aber auch Kinder rumlaufen, so familiär, entspannt, günstig das alles und irgendwie besonderes Stadion. Also ich war noch nie in einem Baseballstadion und das ist jetzt mittlerweile natürlich auch Fußball umgebaut, aber irgendwie hat mich vieles beeindruckend, es war einfach noch alles so bodenständig normal. Am Ende gewinnt halt Ospi irgendwie mit verlieren 0-1 gegen El Prat. Das war ja ein kleines Derby dann in der fünften Liga.
Aber also nicht mal ein Heimtor hast du gesehen. Ich habe wenigstens, bei mir haben sie wenigstens, glaube ich, 1-0 gewonnen. Also ich habe wenigstens das Heimtor. Aber das ist schon bitter, ja. Aber das Stadion ist natürlich für einen Fünftligisten brutal. Ne? Ja. Sehr das ehemalige Baseballstadion, das für Olympia errichtet wurde, liegt am Arsch der Welt. Also da ist ja wirklich nichts. Ne? Da ist ja Brachland.
Ein E-Werk gegenüber.
Ja, da ist Industrie und du läufst von der U-Bahn durch Asphalt. Ne? Also es liegt schon auch wirklich am Arsch der Welt. Auch wenn man, ne, klar, von der U-Bahn 10 Minuten ist jetzt nicht so tragisch, aber da ist ja gar nichts drumherum. Also das ist schon lebloses Brachland da außen. Von daher, das trägt ehrlich gesagt nicht zum Charme dazu. Natürlich, das Stadion ist cool. Ja. Da können sie wenig dafür. Das ist ja nicht ihr eigenes Stadion, sondern gehört der Stadt und wurde dann irgendwie gemietet oder gekauft oder whatever. Aber ja, die Lage ist nicht so prickelnd. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt zum Hospitalet-Fan werden sollte. Es zieht dich ja nicht so wirklich da viel an. Klar, die Atmosphäre ist dann ganz cool. Ja. Aber ja.
Ich fand es einfach overall ziemlich fein, irgendwie auch noch mit den Trommlern da und irgendwie ein paar lustige Gesichter hast du immer noch dabei. Und wenn du irgendwie dir gerade einen Bocadillo del Lomo bestellst und dann sagt noch die Verkäuferin so, bei Joven, so für den Jungen da, gibst du ihm auch noch eins mit Tomate. Ja, oh, cool. Es ist alles einfach irgendwie freundlich, nett, ohne irgendwie mega aufgeblasen zu sein. Da hatte ich natürlich mit dem Klassiko auch einen riesigen Kontrast, wenn da 180 Euro das günstigste Ticket war. Auch ganz deswegen bestimmt ein bisschen mein von so einem Spiel zu sowas Normalem, das hat mich einfach, das packt mich einfach, das freut
das
mich
erdet,
einfach.
Das erdet, das stimmt. Und wie war das andere Spiel bei Cornea?
Ja, irgendwie, ich glaube, in unserer letzten Folge hatte ich noch gesagt, von wegen die Spielen im RCDE-Stadium, und das stand auch lange so drin in der Footballogy-App, auch noch am Sonntagmorgen, als ich reingeschaut hatte und sogar den Screenshot geteilt hatte und irgendwann nach dem L'Hospitalet-Spiel nochmal reingeschaut und auf einmal, wie 17 Kilometer entfernt, dann war es auf dem Trainingsgelände von Espanyol. Und das ist ganz vom Süden, musste ich dann ganz in den Norden der Stadt, irgendwie eine Stunde mit der U-Bahn schnell, war dann auf dem Trainingsgelände von Espanyol. Aber das hat mir jetzt nicht gepackt, weil das wirkte sehr, langweilig fast schon. Dort hast du keine Shops groß gehabt oder irgendwelche Gerüche in der Luft oder rumlaufende Kinder oder irgendwie. Das wirkte alles ein bisschen langweilig, logischen Trainingsgelände, da hast du nicht viel Geschichte wie in so einem alten Olympia-Baseball-Stadion, aber das fand ich fast schon ein bisschen enttäuschend. Die haben 1-1 gespielt, das hört ihr gleich noch ein bisschen, da habe ich den Siegtreffer dann irgendwie auf einmal, oder den Ausgleichstreffer der Hausherren noch mit aufgenommen. Aber ist jetzt nichts, was ich jedem ans Herz legen würde, dass ihr da auf dieses Trainingsgelände da nicht Rake fahren würdet. Außer ihr seid auch so Groundhopper-Freaks wie ich. Von dem her, der Ground zählt und dann kann ich den auch abhaken. Aber L'Hospitalet würde ich auf jeden Fall wieder machen. Allein schon, weil es einfach, wie gesagt, günstig ist.
Ja, und deswegen empfehle ich jedem, zu UE Sans zu gehen und vor allem zu Europa zu gehen. Basti war übrigens bei Europa jetzt zweimal, war sogar beim Copa Catalunya Halbfinalspiel. Ich glaube, Europa gegen Olot hat er gesehen. Und das ist ja wirklich der Charme schlechthin. Ne? Ja. Mit den zwei riesen Hochhäusern, die genau am Stadion, also den ganzen Tag haben die da Lärm und du hast auch nur eine Haupttribüne und sonst quasi eigentlich nichts. Also das hat auch ganz, ganz besonderen Amateur-Charme. Und das ist halt ein richtiger Verein im Herzen Barcelonas, also richtig in Anführungszeichen Hospital ist auch ein richtiger Verein, aber liegt halt einfach am Arsch der Welt. Und da ist halt nichts so wirklich außenrum. Also auch bei mir, als ich im Stadion war, waren hauptsächlich ein paar Fans, aber hauptsächlich natürlich Spieler
Familie.
Von Jugendmannschaften mit der Familie, mit den Freundinnen oder so. Also nur ganz, ganz wenige echte Fans des Vereins. Ja. Das ist ja dann schon einfach schade, ne? Wenn der lebt halt durch die Fans und wenn da kaum jemand im Stadion ist, spricht das halt leider schon ein bisschen Bände. Ne?
Ja, irgendwie. Aber das habe ich noch vor mir, war jetzt heute oder an diesem Wochenende eben kein Heimspiel von CA Europa. Also irgendwann muss ich mal wieder nach Barcelona natürlich, auch wenn ich mich in Hospitalet und Co. aufhalte, wo es auch ein bisschen günstiger ist. Da werde ich jetzt gleich nochmal rüber zum Camp Nou laufen und mir nochmal das angucken. Sieht schon krass aus, die Baustelle. So kleiner Hinweis, man sieht aktuell die ganz alte Struktur des Stadions. Das wurde ja auch, wie war das? Oder war es 82, zur WM genau umgebaut, wo dann diese neue Struktur, wie man es Camp Nou ja kennt, draufgesetzt. Vorher halt jetzt diese alte Struktur sieht man gerade, weil die damals neue eben abgerissen wurde. Also das ist gerade so ein bisschen spannend, aber naja, so viel Fortschritt merkt man da jetzt auch nicht, was da irgendwie täglich passiert. Ich will nur noch mal gucken, ob man vielleicht noch ein paar gute Fotos macht, die wir hier bei Tiki-Taka teilen können, denn so hat es gerade ein bisschen den Charme vom Nuevo Mestalla, was ja auch so eine Art Ruine, oder es ist eine Ruine aktuell, deswegen das ist ganz spannend. Ja, du hast nichts mehr zum Ende?
San Andreu habe ich gemeint, nicht Sanz, ich habe mich versprochen. Das ist der andere Verein. Die haben ein echtes Stadion, die haben richtig Fans auch. Also San Andreu und CE Europa. An die lieben Groundhopper da draußen, die beiden besuchen. Vor allem liegen die mitten im Herzen Barcelonas beide. Also so im Norden, aber es ist wirklich noch mitten in der Stadt. Also Hospitalet kann man auch mal besuchen, aber da ist halt einfach leider wenig los. Brachland. Cornea lohnt sich nicht, haben wir heute erfahren. Aber
San Andreu. Je nachdem, wo sie spielen. Also da auf dem Trainingsgelände, das war nicht. Aber wenn sie zumindest neben dem RCD-Stadion machen würden,
Ja, aber auch da, die haben ja kein eigenes Stadion, das ist ja der Punkt. Und deswegen, Barca hat ja auch mal einen Copa gespielt bei Cornea. Da haben sie, glaube ich, im Schatten Espanyol Stadion gespielt, auf Kunstrasen, und das war auch kein richtiges Stadion.
Ja, gibt's ja nicht, also weil das ist ja dritte Liga, die müssen noch ein bisschen was, dann geht ihr doch in das Baseballstadion. So.
Frag mich nicht, keine Ahnung. Die hätten ja auch aufs Olympiastadion gekommen, ne? Also,
ja, genau, siehst du.
Oh, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das einfach bitter, wenn so ein Verein auch kein richtiges Stadion hat und da kommt ja keine Atmosphäre. Das ist ja wirklich wie Amateursport, wie bei uns hier, ne? Kreisliga, da gibt es auch keine Stadien, da kann ich auch hin. Also von daher, San Andreo und Europa sind richtige,
genau,
richtige Vereine mit richtigen kleinen Stadien. Das hat noch Charme.
Ja.
Beim nächsten Mal, Nils.
Beim nächsten Mal, genau. Und wenn ihr noch nicht genug jetzt Eindrücke von Hospitalet und Cornea bekommen habt, dann lasse ich gleich noch abspulen, was ich da noch aufgenommen habe. Das sind noch mal ein paar Minütchen. Wir sind dann jetzt am Ende mit unserer Jubiläumsfolge. Also 200 Mal hat Alex mit mir oder ich mit ihm ausgehalten, plus natürlich noch ein paar Patreon-Exklusivfolgen. Da kann ich auch nochmal den Tiki-Taka-Talk auf YouTube empfehlen, wo sich ja unser Lukas da weit aus dem Fenster gelehnt hat, von wegen, nee, Atletico wird nicht Meister, da lege ich mich fest. Schauen wir mal. Ich bleib schon auch dabei, weil ich glaube, Real Madrid wird Meister, aber gucken wir mal. Haben wir sonst noch irgendwelche Hinweise, irgendwas zum Abschluss? Nö, wir sind dann erst wieder nächsten Montag wieder da für euch.
Kicktipp? Nicht, dass du Meckereien bekommst. Platz 1 ist Manita.
Der Fabi weiter.
Mit einem Pünktchen. Und aber der Jochen hat 22 Punkte bisher geholt und klettert um 21 Plätze auf Platz 11. Ein Spielchen gibt es natürlich noch. Also noch ist der Spieltagssieg nicht eingetütet. Da können noch der ein oder andere. Er
kann auch auf 26 noch kommen, der Jochen.
Ja, aber hier, wer ist das? Der 87er Benny kann auch noch, kann ihn noch überholen, der hat 19.
Unser Dritter vom ersten Tippspiel, also Vorsaison.
Von daher spannend. Ich weiß selber nicht, wo ich bin.
Ich habe gerade schon Pünktchen auf Platz 69.
Ich bin 50. Naja, auch nicht so prickelnd.
Mit wie vielen Punkten hast du geholt? Hast du Klassiker?
13 in der Woche, 148 insgesamt.
Also 6 mehr als ich. Na gut. Gut, dich mal da zu sehen, weil du wirst mir hier nicht angezeigt, man hat
ja... mein 1:1 bei Barca war bis zur Nachspielzeit richtig und mein 2:0 bei Atletico war bis zur Nachspielzeit richtig. Das wären einfach 6 Punkte mehr gewesen, ne? Dann reden wir hier über 19 Punkte und ich freue mich vielleicht über einen Spieltagssieg. Also,
Fußball ist brutal, auch für dich.
Auch fürs beim Tippen, ganz genau.
Also dir noch gute Besserung, euch allen eine schöne Woche und jetzt kommt eben, wer will noch anhören, auch von L'Hospitalet von Cornea. Euch eine schöne Woche. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Na, hört ihr was? Ich bin ja auf keinem Konzert oder so. Ich bin eigentlich nicht mal in einem richtigen Fußballstadion, ja, mittlerweile schon eigentlich ursprünglich in einem Baseballstadion. Hier ist wirklich in Barcelona sehr viel Olympia angesagt durch die Olympiade 92. Mittlerweile ist das ein Fußballstadion hier, das Estadio Municipal de L'Hospitalet in L'Hospitalet im Vorort von Barcelona. Die spielen zwar nur 5. Liga in Anführungszeichen, aber haben hier scheinbar immer eine Trommlertruppe, die hier für ein bisschen Stimmung sorgt. Ja, hier passen so, ich sag mal, 5.000, 6.000 rein. Wie gesagt, früher Baseballstadion, jetzt schon mit Fußballplatz drin. Heute sind vielleicht 500 da, aber wenn da schon 20, 30 eine Trommel haben, ist da ja schon mal für ein bisschen Stimmung gesorgt. Hier läuft da noch ein 12-Jähriger rum, der ruft auch ab und zu noch, Hospi, Hospi, also nett. So kann Fußball auch sein. Gar nicht so aufgeblasen mit 179 Euro wie im Klassiko, das günstigste Ticket. 10 Euro habe ich hier gezahlt, ich schätze mal, wenn ich mir gleich noch ein Bocadillo und ein Bierchen hole, wird das auch nicht so den Preisrahmen sprengen. So ist das ein schöner, entspannter Sonntagnachmittag. Sonnig natürlich in Barcelona. Und man sieht einfach überall in jedem Ground, wo man hingeht, sieht man was Neues. Ob das hier mein erstes Mal in einem vermeintlichen Baseballstadion ist oder hier so eine Trommlertruppe. Ist doch schön. So kann es sein. Und wird nicht mein letztes Spiel an diesem Sonntag sein. Mehr dazu vielleicht später. Reichstoßhammer, 20 Meter, Torwart-Eck, einfach mal draufhauen, 90. Minute zum 1-1, Hola, ich bin hier bei Cornea. Kann man mal machen, war ja Golasso. Ja, von wegen hier entspannter Nachmittag noch, das hatte nicht mehr viel mit Entspannung und locker, easy, schön zu tun. Ich war ja bei, ist ja gut. Ich war ja bei L'Hospitalet, das ist ja ganz im Süden von Barcelona und eigentlich hieß es, das Spiel von Corneas würde im RCDE Espanyol Stadion stattfinden, so eine halbe Stunde zu Fuß entfernt, auch im Süden. Ja, dann komme ich da an, nichts los, denke mir schon, ist halt dritte Liga, dann sind ja halt vielleicht nicht so viele und ja, es wurde irgendwie noch umverlegt und jetzt musste ich dann noch innerhalb von einer Stunde von ganz vom Süden ganz in den Norden fahren, geht ja mit der U-Bahn, 2 Linien, innerhalb von einer Stunde ist man ganz oben, Barcelona vermessen, hier zur Ciutat Deportiva Dani Jarque. Das ist das Trainingsgelände von Espanyol. Und hier trägt dann eben auch mal Cornea seine Heimspiele aus. ihr seht, hört, es ist ein bisschen was los jetzt noch. Die haben lange 0-1 zurückgelegen, ganz schlecht gespielt. Ich schätze mal, es bleibt jetzt beim 1-1. Mal gucken. Ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, denn ich bin vorhin beim Stadion von L'Hospitalet, muss ich sagen, da ist mir mal wieder aufgefallen, was für eine schwache Seele ich habe, wie schnell ich mich verliebe in diese speziellen kleinen Grounds, wo man wirklich nur merkt, normal an Anführungszeichen Fußball, wo Familien sind, kleine Kinder rumlaufen, du hast eine Vereinskneipe im Stadion drin, wo alles ein bisschen lockerer ist, das Bocadillo del Lomo kostet 4 Euro, der Eintritt 10 Euro, das kleine Bier 2 Euro. Das ist alles nochmal in normalen Sphären, ein bisschen Stimmung. Ihr habt die Trommler gehört, da waren viele Leute da. Es war irgendwie einzigartig, eigene Geschichten, dieses Stadion. Und deswegen habe ich mich da ein bisschen verguckt und jetzt hier, das ist alles ein bisschen, also klar, jetzt wurde es nochmal lauter, aber das ist auch das lauteste, aktivste, was ich bisher gehört habe. Das wirkt alles hier sehr szenenlos. Klar, das ist jetzt nicht das Cornea-Stadion, aber selbst kleinere Stadien, wie irgendwie das Di Stefano oder das Kolf-Stadion von Barça B, da ist irgendwie ein bisschen mehr Fankultur. Und logisch hängen jetzt hier keine großen Banner rum von Cornea, aber irgendwas fehlt mir hier. Du hast hier nicht mal einen Geruch in der Luft, dass du merkst, da wird was verkauft. Hier keiner läuft hier mit einem Getränk rum oder einem Essen. Es gibt nicht mal einen Shop oder so, nur so einen kleinen Getränkeautomaten. Und irgendwie fehlt mir da sehr viel. Das wirkt sehr steril, langweilig fast. Also ich empfehle oft sehr viel, aber das hier jetzt kann ich nicht empfehlen. Immerhin, diese Ciutat Deportiva Dani Jarque hat eine besondere Geschichte. La Liga-Fans, Langjährige wissen das, Dani Jarque, wer das ist, beziehungsweise war, das war der langjährige Kapitän von Espanyol. Und der ist 2009 verstorben, als Espanyol auf Trainingslager in Italien war. Der hatte da wohl morgens irgendwie im Training gesagt, ah, er fühlt sich nicht gut, geht auf sein Zimmer, hat dann seine Frau angerufen, die war schwanger gerade sogar. Ja, und da ist es irgendwie passiert mit seinem Herzen. Seine Frau konnte dann nur noch Mitspieler alarmieren, anrufen. Und als die dann in sein Zimmer gekommen sind, da war es leider schon um ihn geschehen. Das ist die tragische Geschichte von Dani Jarque, dem natürlich immer noch in jeder 21. Minute, glaube ich, von Espanyol gewidmet wird. Also da ist er eine bekannte Figur im spanischen Fußball. Nach ihm ist das Trainingsgelände benannt, auch wenn hier, naja, es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwo sein Gesicht, sein Konterfei sieht, oder es irgendeinen Schrein gibt, zumindest ist mir nichts aufgefallen. Also auch deswegen irgendwie ein bisschen seelenlos auch alles, auch wenn das jetzt hier langsam mal zu Ende gehen sollte. Es war ja, dieses Wochenende hat kein Heimteam bisher gewonnen. Also ihr wisst ja, der Klassiko, der hat das Gästeteam gewonnen. Vorhin, L'Hospitalet hat auch mit 0-1 verloren. Da haben die Gäste aus El Prat, also kleines Derby in der 5. Liga, haben gewonnen, auch weil L'Hospitalet irgendwie in doppelter Unterzahl ein bisschen dumm sich angestellt hat. Und hier jetzt immerhin könnte es mal einen Punkt geben für ein Heimteam, für Cornea. Die spielen gegen die Gäste aus Teruel, das ist in Aragonien, also bei Valencia irgendwo die Gegend. Dritte Liga ist da ein bisschen größer, breiter und trotzdem irgendwie habe ich mir gedacht, dass hier ein bisschen mehr los ist. Vielleicht stehen noch mehr Fans vorm RCDI-Stadium, haben gedacht, dass dort das Spiel sein wird, aber nö, das ist hier. Das einzige Positive, was ich noch sagen kann von diesem kleinen Trainingsstadion, ich habe hier immerhin, weil dadurch, dass ich heute viel unterwegs war, ja, da hat der Akku ein bisschen, sowohl mein eigener als auch der vom Akku, ist ein bisschen geschlaucht, aber hier hinter mir ist eine kleine Steckdose. Sieht man auch nicht so oft im Fußballstadion, dass da irgendwo noch Steckdosen sind. Da konnte ich mich ein bisschen anzapfen. Und ansonsten, ja, war es das dann. Ich schätze mal, ihr hört mich jetzt nicht nochmal. Solltet ihr mich nochmal hören, dann hat es nochmal was am 1-1-Spielstand geändert. Aber es dürfte jetzt hier gleich zu Ende gehen. 1-1 geht in Ordnung, auch wenn Cornea hier sich lange ein bisschen dumm, viele abseits dumme Fouls angestellt hat. Ja, soweit Bericht aus Barcelona von 2-3 Spielchen. Nettes Wochenende, kann man mal machen. Kann ich, wie immer, jedem nur empfehlen, auch wenn ich jetzt Barcelona an sich nicht so mag. Aber an Spielen mangelt es hier nicht und an Grounds. Und deswegen für mich auch wichtig hier, auch wenn das Stadion Dani Jarque vielleicht nicht so spektakulär ist. Aber der Ground zählt. Also wenn ihr auch so Freaks seid, dann könnt ihr das schon mal machen. Wobei 21 Euro für dritte Liga, ja, passt schon. Lieber nochmal und L'Hospitalet das auf jeden Fall. Also, das war's mit unserer Jubiläumsfolge. 200 Folgen Tiki-Taka. Puh. Starke Sache. Ciao, ciao.